Ja, ich bin Jana Klein, wie ihr schon gehört habt. Ich bin freie Journalistin und schreibe unter anderem in der Jungle World, aber auch im Neuen Deutschland. Ich könnte auch sagen, ich verdiene mein Geld als freie Journalistin. Das ist ja keine geschützte Berufsbezeichnung oder sowas. Ich bin so ein bisschen die letzte Woche erkältet gewesen. Deswegen könnte sein, dass meine Stimme ein bisschen zunehmend kratzig wird. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich habe hier auch kein Mikro. Das heißt, ich spreche ohne Verstärker. Das heißt, wenn das schwierig ist, mich zu verstehen hinten, würde ich einfach darum bitten, dass die entsprechenden Leute dann einfach näher nach vorne kommen. Ich glaube, das kriegen wir aber irgendwie gedeichselt. Ich habe mich in der Vergangenheit schwerpunktmäßig mit Zusammenhängen von Männlichkeit und männlicher Sexualität, Rassismus, Ausgrenzung und marginalisierter Männlichkeit und so weiter, daran anknüpfend auch mit Islam und Islamismus beschäftigt. Also ein Schwerpunkt liegt deutlich auf Geschlecht und Sexualität. Ich glaube allerdings, dass ich im Gegensatz zu in der politischen Linken dominierenden Diskursen um diese Themen, die etwas stark vom Queerfeminismus und von einem aus antiimperialistischer Theoriebildung kommenden Rassismusbegriff geprägt sind, einige Beobachtungen oder Thesen beitragen kann, die zu einer weiteren Aufhellung dieser Komplexe führen können. Weil mir diesen Strömungen ein tieferes Verständnis von so Phänomenen wie Sexualität, Gewalt, aber auch von Psychologie im Allgemeinen einigermaßen abzugehen scheint, wäre mein Anliegen, die Blindflecken näher zu beleuchten, die dadurch entstehen, dass diese Strömungen gegenwärtig eine solche Diskurshoheit haben. Junge, das ist Rape Culture, ist der von mir gewählte Titel für den heutigen Abend. Und ich verbinde damit vor allem die Stoßrichtung, dass feministische Anliegen immer wieder in das Muster verfallen, Weiblichkeit und Femininität als das Problematische, Defizitäre zu thematisieren. Sie wollen es nicht, aber es passiert irgendwie immer wieder. Demgegenüber würde ich gerne sowohl als Adressaten als auch als Objekt meine Überlegungen den Jungen bzw. Mann in den Mittelpunkt stellen, weil mir fundamentale Probleme der Menschheit über ihre Geschichte hinweg eng verknüpft zu sein scheinen mit Männlichkeit und männlicher Sexualität. Wenn nicht sogar so weit, dass diese Dinge zum Kernproblem der menschlichen Gattung zählen, hinsichtlich der sich uns allen aufdrängenden Frage, wie es denn zu machen wäre, Verhältnisse zu schaffen, in denen der Mensch nicht ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen wäre. Dabei verstehe ich männliche Sexualität freilich nicht als biologisches Faktum, sondern als geschichtliches Produkt und damit als sowohl individuell als auch hinsichtlich der menschlichen Geschicke insgesamt fundamental veränderbar. In einem ersten Teil schaue ich mir die mediale Auseinandersetzung um den Fall Tutsche Al-Barak, die Kölner Silvesternacht und den Fall Julian Assange an und versuche dann im zweiten Teil über die darin verhandelten Identitätsgrenzen zwischen eigenen und Fremden, am Anti-Amerikanismus, am Antisemitismus und am Rassismus langsam auf ihre sexuellen und geschlechtlichen Anteile zurückzukommen. Rape Culture taucht in letzter Zeit in verschiedenen populären Diskursen und journalistischen Texten als Schlagwort auf. Ich gebe mal eine Definition aus der Taz von Margarete Stokowski, die unter anderem mittlerweile Kolumnistin bei Spiegel Online ist. Zitat: Gemeint ist eine Gesellschaft, in der sexuelle Gewalt zwar weit verbreitet ist, aber von vielen Menschen nicht als solche gesehen wird. Opfern wird generell misstraut oder die Schuld zugeschoben, indem Täter geschützt und Vorfälle heruntergespielt werden. Wer Vergewaltigungsmythen googelt, findet viele dieser tief verwurzelten Denkweisen. Es ist, als würde man demjenigen, der bei der Feuerwehr anruft, weil seine Wohnung brennt, sagen, es ist aber auch ein komisches Hobby, brennende Kerzen auf Bäume zu stecken. Zitat Ende. Das hat sie so rund um Weihnachten geschrieben, daher dieses Zitat mit den brennenden Kerzen auf den Bäumen. Behavioristisch verstanden wird hier eine vielfach zu beobachtende Verhaltensweise beschrieben, die uns als Reaktion auf die Thematisierung sexueller Gewalt immer und immer wieder begegnet. Und ausgestattet mit Begrifflichkeiten wie Diskurs und Macht ließe sich argumentieren, dass ich hier eben eine einfache Gender Hierarchy irgendwie artikuliere oder so. Demgegenüber würde ich dafür plädieren, sich anzusehen, welche Vorgänge eigentlich auf einer tiefer liegenderen Ebene der Charakterstruktur oder Charakterorganisation von Menschen ablaufen, die mit diesem Sachverhalt konfrontiert sind, um darüber vielleicht einen sozialen Mechanismus aufzudecken, in dem individuelle wie kollektive Abwehrmechanismen miteinander in Verschränkung agieren und der so ganz massiv die entsprechenden Erkenntnisbedingungen formt. Erkenntnisbedingungen weist schon mal darauf hin, dass es, also das, was ich hier mache, hat also ein ganz, könnt ihr auch im Vortrag vielleicht also im Hinterkopf behalten, es geht hier einfach, also es ist eine erkenntnistheoretische Überlegung vor allen Dingen, die ich hier anstelle. Man könnte dann womöglich besser verstehen, wieso die epidemischen Ausmaße sexueller und sexualisierter Gewalt stets unterhalb unseres öffentlichen wie individuellen Radars hersegeln und damit eine echte Auseinandersetzung mit dieser Realität nicht stattfindet bzw. nicht stattfinden kann. Zunächst aber vorausgeschickt ein paar Feststellungen oder Fragen, die in ihrer Banalität eigentlich schon etwas verblüffend sind. Warum sind es ausgerechnet Männer und nicht vielmehr alle Menschen oder auch Frauen, die sexuell gewalttätig sind? Ausnahmen bestätigen hier freilich die Regel. Warum begehen in der Hauptsache Männer sexuelle Übergriffe an Kindern? Wir können freilich einen biologischen Unterschied unterstellen und damit wäre das Problem so gelöst, wie es wohl den meisten Menschen im Alltagsbewusstsein gelöst zu sein scheint. Aber ich denke nicht, hier begründen zu müssen, warum das Unsinn und zudem wissenschaftlich äußerst unredlich ist. Im Queer-Feminismus wird diese Frage häufig mit einem Verweis auf etwas beantwortet, das da Macht genannt wird und von dem sich mir der Eindruck aufdrängt, dass dieser Begriff eher zur Verwischung von Sachverhalten beiträgt, die wir uns im Detail genauer anschauen müssten und wo wir dann etwa ein Phänomen besser verstehen können, wie das, dass Gewalt in der Machthierarchie eben auch nach oben ausgeübt werden kann und auch wird. Eines von vielen Phänomenen, die in der auf Macht und Diskriminierung fokussierten Rede eigentlich kaum begriffen werden können. Ist die Existenz von sexueller und sexualisierter Gewalt und die ständige heterosexuelle Bedrängnis ein Kulturphänomen, das die darin zur Aktion kommenden Subjekte fundamental übersteigt? Oder ist sie so etwas wie eine bewusste Entscheidung des Täters, wie in vielen feministischen Diskursen, wo mit bestimmten nachvollziehbaren politischen Absichten häufig betont wird? Ein Missbrauch der Machthierarchie? Ich werde versuchen, mit ein paar bescheidenen Begrifflichkeiten aus der Psychoanalyse zu zeigen, dass dieses Modell ins Leere greift und gar nicht geeignet ist, zu verstehen, was in einer solchen Situation eigentlich genau passiert. Dabei sollte spezifisch männliche Sexualität im Zentrum stehen, mit ihren Konflikten, Ängsten, ihrem Verhältnis zum Objekt und zur kulturell übermittelten Geschlechterhierarchie, und zwar insbesondere hinsichtlich ihrer Abwehrmechanismen. Ich greife dazu beispielhaft diese drei medialen Ereignisse auf, um an ihnen meine These zu verfolgen, dass in Ideologien wie dem Rassismus oder Antisemitismus im Kern auch immer Fragen nach Geschlecht und Sexualität verhandelt werden. Dass diese Phänomene also im Grunde sexueller Natur sind und ohne eine Kenntnis von männlicher oder hegemonialer Sexualität und herrschenden Geschlechts- und Sexualitätsvorstellungen und daran angrenzenden psychischen Mechanismen nicht zu begreifen sind. Im Herbst 2014 erregte der Fall Tutsche Alberak einige Aufmerksamkeit. Sie war in einem Offenbacher McDonald's nachts zwei Mädchen zu Hilfe geheilt, weil diese von drei jungen Männern auf der Toilette belästigt worden sind. Sanel M., einer der Männer, schlug Alberak später auf dem Parkplatz. Sie fiel extrem unglücklich, wohl auf einen Ohrring und verstarb einige Tage darauf an Blutungen im Hirn. Interessant ist, dass die Medien daraus sofort einen Fall von Zivilcourage machten und die Tatsache, dass es eigentlich oder auch um sexuelle Belästigung ging, vollkommen hinten überfiel. Spiegel Online fragte, Zitat, ist sie gestorben, weil sie anderen jungen Frauen helfen wollte? Zitat Ende. Unter dem Motto, Tutsche zeigte Zivilcourage, zeigen wir ihr unseren Respekt, versammelten sich Hunderte in Gedenken vor dem Krankenhaus, in dem sie starb. Das Motiv der Zivilcourage hat seit dem Brandanschlag auf die Düsseldorfer Synagoge von 2000 eine besondere Aufladung. Es ist eng verknüpft mit dem dann von Gerhard Schröder ausgerufenen Aufstand der Anständigen, in dem die deutsche anständige Mehrheit gegen die antisemitische oder rassistische Minderheit nun aufstehen und gegen sie einschreiten sollte. Man kann sich eine Situation in einem Bahnabteil mit pöbelnden Nazi-Skinheads vorstellen, wie gesagt 2000, wo nun die deutsche dezentrale Zivilcourage-Feuerwehr also einschreitet und den Angreifern klar macht, dass sie nicht im Namen einer deutschen Mehrheit handeln, keine Vollstreckerinnen des Volkswillens sind. Mir scheint sich das Motiv dieser Zivilcourage seit der Jahrtausendwende fest ins Selbstverständnis einer deutschen Nation nach 1945 eingebrannt zu haben, die bis heute paradoxerweise auf den eigentlich gar nicht vorhandenen deutschen Widerstand gegen den Nationalsozialismus rekurriert. Damit drehen wir uns also um die Frage nach der deutschen Identität. Im Januar 2016 forderte der sächsische Ministerpräsident angesichts der dortigen Ausschreitungen gegen Geflüchtete ebenfalls Zivilcourage, Zitat, nicht allein die Polizei oder die Politik kann das bewältigen, Zitat Ende. Zwar ist Zivilcourage mittlerweile von Neonazismus, Rassismus und Antisemitismus etwas abgelöst, wie beispielsweise der Fall Dominik Brunner zeigt, aber dennoch würde ich sagen, dass Zivilcourage auf diese Phänomene als Prototypen bezogen bleibt und in den letzten 15 Jahren von der persönlichen Charakterstärke zur staatstragenden Tugend aufgestiegen ist und dabei eigentlich immer noch eng verknüpft ist mit dem Nationalsozialismus, über den sich die deutsche Identität herstellt. Warum die große Aufmerksamkeit für Tuca Albarak? Mir scheint es daran zu liegen, dass sich in der Tuca-Story die Sehnsüchte und identitätsbildenden Konfliktlinien eines breiten, einander sonst widersprechenden gesellschaftlichen Spektrums für einen Moment friedlich versammeln konnten. Der Täter Sanel M. passt dabei in das Bild des ausländischen Schläger- und kulturlosen Verlierertyps, das sich die politische Rechte so gerne zurechtlegt und dessen Hypermaskulinität sie zugleich fasziniert, wie, rassistisch gewendet, abstößt. Während umgekehrt Albarak für ein linksliberales Narrativ den Beweis antrat, dass jemand mit Migrationshintergrund doch eine Bereicherung für die deutsche Gesellschaft sein kann. Sie hat immerhin die deutsche Staatstugend schlechthin bewiesen, Zivilcourage gezeigt und damit im Grunde ihre Identität als Deutsche auch gegenüber Leuten erkämpft, die sie ihr normalerweise schon wegen der türkischen Buchstaben in ihrem Namen nicht zuerkennen würden. Die Kehrseite dessen, dass sie durch Multikulti-Apologetinnen für den Prototypen der guten Ausländerin herhalten musste, die also irgendwie etwas zum materiellen oder ideellen Bruttosozialprodukt beigetragen hatte, ist die, dass im Grunde der Gedanke doch reproduziert war, dass nicht-biodeutsche Menschen keinen intrinsischen, genuin menschlichen Wert haben und mit Sanel M. gleichzeitig schon die Figur mit auf der Bühne stand, die man stellvertretend für alle unproduktiven Nicht-Biodeutschen hassen und strafen konnte. Auch hier geht es also wieder um die Frage nach Identität, nach der Grenze zwischen dem eigenen und dem anderen und Fremden und demjenigen, was verworfen werden muss. Diese Grenzziehung wird dabei offenbar so sehr von zwei schwarzhaarigen jungen Menschen belastet, die entgegen der rassistischen Fantasie keinen homogenen Block abbilden, sondern im Gegenteil zueinander bis in den Tod in Widerspruch geraten sind, dass die Zivilcourage und mit ihr die deutsche Identitätsgrenze die ganze Aufmerksamkeit an sich zieht und andere Aspekte der Story vollkommen überstrahlt. In der Taz hieß es dazu zum Beispiel, Zitat, Tuce soll versucht haben, einen Streit zu schlichten, bevor es zu der Attacke auf sie kam, Zitat Ende. Das finde ich einigermaßen interessant. Kurz zum Vorgang. Drei rumprotzende Typen kommen mitten in der Nacht in den McDonald's und es gibt schon eine erste Auseinandersetzung mit der Gruppe um Tuce. Danach gehen sie die Treppe runter zu den Toiletten und als Tuce die Schreie der zwei 14-jährigen Mädchen hört, die sie zuvor bereits unten betrunken in der Toilette hatte sitzen sehen, eilt sie herunter und greift in die Situation ein. Ich habe an Ostern 2016 meiner Familie davon erzählt, kurz bevor ich das erste Mal diesen Vortrag gehalten habe. Und ich glaube, das taugt als Anekdote halt einfach ziemlich gut, weil es mir repräsentativ zu sein scheint für die Wahrnehmung dieses Falls. Ich erzählte meiner Mutter und meinem Bruder, dass ich zu sexueller Gewalt und der Verhandlung dieses Themas unter anderem im Fall Tuca Albarak reden will und bekam direkt den Widerspruch oder die verwirrte Antwort, der Fall Albarak habe doch gar nichts mit sexueller Gewalt zu tun. Ich erklärte ihnen, dass er dem tödlichen Schlag vorausging, dass diese jungen Männer zuvor zwei 14-jährige Mädchen auf der Frauentoilette belästigt hatten. Und als Antwort bekam ich tatsächlich, dass es ja gar nicht um Belästigung gegangen sei, sondern dass sich die Jugendlichen einfach nur gestritten hätten. Und da wäre Al-Barak dann eingegriffen. Also ich komme aus so einer linksliberalen Familie, das ist jetzt nicht irgendwie so, ne? Nun, worüber streiten sich drei protzende ultramaskuline Typen, von denen einer hinterher einer Frau einen tödlichen Schlag verpasst, um 5 Uhr nachts auf der Frauentoilette mit zwei betrunkenen 14-jährigen Mädchen? Streiten sie sich darüber, ob nun BVB oder Bayern München krasser ist? Das habe ich sie gefragt. Ich habe auf diese Frage freilich keine Antwort bekommen und ich finde es doch sehr bemerkenswert, dass man die Erklärung, es habe dort einen Streit gegeben, für wesentlich realistischer hält als die Erkenntnis oder vielleicht das Eingeständnis, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der am laufenden Bande Männer, Frauen aus sexueller Motivlage angreifen oder sonst wie mal mehr, mal weniger stark sexuell motiviert angehen, ihren Raum beschneiden, sie bedrängen, sie zu einer Interaktion zwingen und so weiter. Das Motiv der Zivilcourage oder später, nach der Berichterstattung über den Gerichtsprozess, die übertriebene Einmischung einer eigentlich aggressiven Frau in einen eigentlich harmlosen Streit, überstrahlt in diesem Diskurs also vollkommen das Motiv der sexuellen Belästigung und seiner Alltäglichkeit. Es wurde im deutschen Diskurs nur ganz am Rande verhandelt, worum es überhaupt ging oder wogegen sich die vielfach gefeierte und rezipierte Zivilcourage überhaupt richtete. Es ging also um Zivilcourage, der Zivilcourage willen und damit um die jeweiligen Bedürfnisse, die Deutschen in diesem medialen Produkt sich befriedigen konnten. Also ausländischer Schlägertyp, Mehrwert für die deutsche Gesellschaft durch Zuwanderung, Beweis der deutschen Identität, dieser zumal doch ganz hübschen jungen Frau und so weiter. Ich glaube, wir haben es auf einem der Bilder gesehen, wo das hervorgehoben ist, wo das ja auch hübsch war. Also eigentlich schien es irgendwie immer nur um das Unbehagen zu gehen, dass die Deutschen mit Menschen haben, die Tutsche oder Sanne heißen. In der englischsprachigen Rezeption war interessanterweise von so Dingen wie den epidemischen Ausmaßen sexueller Gewalt die Rede. Den Begriff habe ich mir hier zu eigen gemacht. In Deutschland ging es aber nur um den Kampf des Bösen gegen die gute Ausländerin. Interessant auch, das wurde, glaube ich, nur in der Taz erwähnt, Sanne M. soll Al-Barak, als sie in die Situation eingriff, als Transe bezeichnet haben. Und die darin implizierte Vorstellung von der Natur einer Frau scheint er dann mit denjenigen zu teilen, die außerstande sind, sexuelle Belästigung wirklich als sexuelle Belästigung zu benennen und zu begründen, warum es wichtig ist, dass eingegriffen wird und nicht bloß Zivilcourage feiern. Tutsche konnte in seinen Augen also keine richtige Frau sein, weil in seiner Vorstellung Frauen fundamental auf diese sexuelle Aufmerksamkeit von Männern für ihre Körper angewiesen sind, beziehungsweise sie genießen müssen. Und dass eine Frau wie Al-Barak, die sich gegen diese Selbstverständlichkeit auch noch unter Körpereinsatz zur Wehr setzt, entsprechend unweiblich, unsexy und eben unfickbar sein muss. Frauen wehren sich nicht gegen Männer und wenn sie es doch tun, sind sie keine Frauen mehr, sondern eigentlich Männer, die als Subjekt ihren Willen artikulieren und im Zweifel mit der nötigen Aggressivität auch durchsetzen. Dieser Hintergrund von sexueller Belästigung wird im anfänglichen Diskurs also vollkommen ausgeblendet. Al-Barak wird für ihren Mut gelobt, aber wie gesagt, ist gar nicht aussprechbar oder thematisierbar, wogegen sich dieser Mut überhaupt gerichtet hat. Später wurde dann relativ genüsslich berichtet, dass die Mädchen vor Gericht ausgesagt haben, sie hätten sich jetzt nicht unbedingt bedroht gefühlt, was mir allerdings eher derselben Unfähigkeit der Bewusstmachung von sexueller oder sexualisierter Gewalt geschuldet zu sein scheint, hier in Kombination mit der Tatsache, dass Mädchen heute mit der Forderung an sie aufwachsen, immer stark und auf gar keinen Fall Opfer zu sein. Entsprechend eines neoliberalen Feminismus oder neoliberalen Realfeminismus darf ihr Geschlecht, ihrem Bewusstsein niemals zum Mannes taugen. Ich erinnere mich noch an meine Grundschule, in der das Narrativ immer war, Frauen und Mädchen, ihr wurdet früher unterdrückt, aber heute ist es ja nicht mehr so. Das hat man mir seit der Grundschule in der Schule bis zur 13. Klasse eingeprügelt. Angesichts dessen, dass einer der Täter einem der Mädchen einen Rosenstrauß entwendet und diesen in den Handtrockner gehalten hat, sodass die Blätter wild durch den Raum wirbelten, das Ganze, wie gesagt, auf der Frauentoilette mitten in der Nacht zu zweit gegen drei ältere Männer, die wohl den einzigen Ausweg aus dem Raum versperrt haben dürften. Angesichts dessen scheint mir das mangelnde Bewusstsein für die Bedrohung eher an einem weiblich-masochistischen Selbstverhältnis zu liegen, das die Tatsache, immer wieder von Männern in kleinere oder größere Ohnmachtssituationen manövriert zu werden, wenigstens erträglich macht, indem sie sie nicht zu Bewusstsein steigen lässt. Ich zitiere die Welt zur Situation auf der Toilette. Zitat: Diese bizarre Szene verlockte die betrunkenen Jungs, die gerade vom Feiern in einer Disco angerauscht waren, die Teenager anzubaggern. Ob sie einen Freund hätten, so hübsche Mädchen, ob sie noch was trinken gehen wollten, solche Sachen. Nervig, ja, aber niemand habe sie angefasst, sagten die Mädchen aus. Zitat Ende die Welt. Ich denke, die Ekelhaftigkeit der an diesem Abschnitt vollführten Umkehrungen und Rechtfertigungen nicht erläutern zu müssen. Dass sexuelle Belästigung, auch die mit erzwungenem Körperkontakt, in Deutschland bis vor kurzem sogar prinzipiell keine Straftat darstellte, darauf komme ich später nochmal. Also heute nach dem gegenwärtigen Gesetzesstand ist es ja nur die, also so sind es ja die Grabschattacken, die in also ganz eingeschränkte Körperregionen gehen, die als sexuelle Belästigung gewertet werden. Da heißt es dann, wird man dann gefragt in so einer Anzeigesituation, ob der Begriff denn, ob der Griff zum Beispiel an die Brüste oder an die Brust ging. Und wenn man dann sagt, an die Brust, dann ist das halt die Brust und nicht die Brüste und dann ist es nicht strafbar. Im Prozess und in der Berichterstattung wurde Tutsche dann im Grunde eine Mitverantwortung für ihren eigenen Tod gegeben. Ob sie oft feiern gehe, ob sie viel getrunken habe, ob sie sich schnell einmische. Dann stand sogar die Frage im Raum, ob Al-Barak dadurch, dass sie einen Schritt auf Sanal M. zugegangen sein könnte, erst ermöglicht habe, dass Sanal M. sie geschlagen hat. Zitat: Sie kam ihm so nah, dass er den fatalen Schlag setzen konnte, knapp am Kopf seines Freundes vorbei. Zitat Ende die Welt. Den Begleiterin von Al-Barak stellte der Staatsanwalt Fragen wie: Warum sind Sie hinunter zur Toilette gerannt, wenn da pöbelnde Jungs waren? Und da sind die Jungs auf dem Parkplatz, die krakeelen und sie anmachen, es gibt Stress. Wieso gehen Sie auf die zu? Jedem Mann, der in der Disco seine Freundin von einem anderen Mann angegraben sieht, gesteht man, wenn auch manchmal mit einem zugekniffenen Auge zu, dass er seine Ehre gegen ihn verteidigt. Und es gehört eigentlich zum guten Ton, dass das, was die Juristerei eine Körperverletzung nennt, in gewissen Rahmen von Männern kulturell gefordert ist, wenn es um die Ehre oder den Schutz ihrer Freundin oder auch einer fremden Frau geht, wenn diese Männer auch echte Männer sein wollen. Ich bin beim Schreiben dieses Satzes so ein bisschen gestutzt, weil ich meine Diskussion also das auch gesagt habe, das, ich habe es, glaube ich, ein bisschen zugespitzt und gesagt, Gewalt gehört ins Männerleben wie Bäume in den Wald oder so. Also damit habe ich es ein bisschen zugespitzt und wollte dieses Verhältnis von Männlichkeit und Gewalt charakterisieren. Hat mir interessanterweise ein Mann so ein Perspektivenargument entgegnet und gesagt, so, hey, also ne, was nimmst du dir denn eigentlich raus? Wie willst du das denn eigentlich wissen? Ah, das oben sieht man nicht ganz, ne? Ganz oben steht: Nach Silvester-Exzessen stellt Gewaltforscher provokante Frage. Genau, das ist der Düsseldorfer Express, das ist so quasi Bildzeitung in Regional. Aus dem, ich meine, Sommer 2016 ungefähr. Diese Form der Verteidigung wird Männern auch trotz staatlichem Gewaltmonopol zugestanden. Wir lesen es hier, die sind so wahnsinnig, die vertrauen sogar auf den Staat. Und so war verweichlicht. Während Frauen, die dasselbe tun, zu Aggressorinnen gemacht werden, die eine bestimmte Grundaggressivität also schon mitgebracht haben. Das scheint mir an den unterschiedlichen Geschlechternormen zu liegen und damit also an einer Vorstellung über die Natur der Geschlechter. Diese führen dazu, dass Männern zugestanden wird, was Frauen verboten ist. Sie sollen passiv sein und sich und andere Frauen nicht verteidigen. Es gibt eine Ausnahme. Ich erzähle das immer an dieser Stelle in einem Vortrag seit 2 Jahren. Es gibt eine Ausnahme und das sind so Darstellungen, wie ihr sie vielleicht aus so Filmen wie Kill Bill kennt. Also wenn Frauen dann sozusagen so eine Verteidigungsgewalt aufführen, aber dabei irgendwie so einen krassen Overall anhaben und dabei irgendwie so verdammt sexy aussehen, dann ist das sozusagen eine Ausnahme. Ich habe den Film nie gesehen. Ich habe in den letzten Jahren aber immer Kill Bill als Beispiel genannt und habe da auch immer auch meine Vermutung genannt, dass da eigentlich ein Problem drin steckt, auch in dieser Figur. Kill Bill ist also der Produzent von Kill Bill, von diesem Film, ist Harvey Weinstein. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass es irgendwie nicht ganz koscher ist. Das ist nur ein Hinweis. Ich habe den Film nicht gesehen und genau, also Frauen sollen passiv sein und sich und andere Frauen nicht verteidigen, es sei denn, das ist irgendwie sexy. Der eigentliche Grund für die Verteidigungshandlung wird auch vor Gericht zur Nichtigkeit heruntergespielt und ein neuer Grund in einer irgendwie gearteten geschlechtsuntypischen Aggressivität Albarax gesucht, die dann zur Schuld oder Mitschuld taugt, weil sie die Geschlechternatur übersteigt. Das Haut ab, das die Mädchen gerufen haben, also eine unmissverständliche Grenzsetzung, wird auch hier vor Gericht nicht gewürdigt. Den jungen Männern wird sofort zugestanden, es zu ignorieren. Man tituliert sie dann als nervig, wir haben es gerade gehört, während es Albarak untersagt wird, zu ihrer Durchsetzung zur Hilfe zu eilen. Man stelle sich vor, die Mädchen hätten haltet den Dieb gerufen. Es wäre also um ein Eigentumsdelikt gegangen und nicht um die sexuelle Selbstbestimmung von Mädchen, um eine in Deutschland nicht strafbare Form der sexuellen Belästigung, der man in erläuterten Situationen sicher eine implizite Drohung mit mehr und wesentlich heftigerer sexueller Gewalt unterstellen muss, gerade weil sie mit dem Eindringen auf den Schutzraum Frauenklo aus der Gruppe heraus verbunden war, der an anderer Stelle regelmäßig für heilig erklärt wird. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, diese US-amerikanischen Auseinandersetzungen seit so 3 Jahren oder so um die Bathroom-Bills, also um die Frage, ob transgeschlechtliche SchülerInnen und Studierende halt aufs Klo gehen dürfen oder nicht. Ich komme zur Kölner Silvesternacht, die euch mitsamt der sich daran anschließenden Kommentarschlacht in den Zeitungen sicher noch allen bestens in Erinnerung ist und möchte mich auf ein paar wenige Aspekte konzentrieren, nämlich auf die rassistischen Projektionen und auf die Gemeinsamkeiten zwischen dem sich als besonders europäisch bzw. deutsch wählenden Patriarchat und dem geschmähten islamischen, maghrebinischen oder arabischen Patriarchat bzw. der dann so wahrgenommenen besonders ungezügelten Sexualität des maghrebinischen Mannes. Punkt 1 soll mit einer kurzen Darstellung der Rechtslage untermauert werden. Völlig zu Recht hat sich das linksliberale Milieu nach einem ersten Schock gegen die Flut rassistischer Kommentare zur Wehr gesetzt. Und wie das in solchen Abwehrkämpfen nun mal so ist, geht doch das ein oder andere diskussionswürdige Detail darin unter. Für den Rest der Debattierenden schien mir aber nicht prinzipiell die Brechung der juristisch vermeintlich verankerten sexuellen Selbstbestimmung von Frauen das Problem zu sein, wie sie vorgaben, sondern die Tatsache, dass dies von mehreren Männern gleichzeitig ausging, dass der öffentliche Raum dafür genutzt wurde und dass die Gruppen sich aus dieser Perspektive ethnisch homogen zusammengesetzt haben. Zunächst einmal spricht für diese meine These der ganz banale Fakt, dass die allermeisten begangenen Handlungen in der Silvesternacht überhaupt nicht als Sexualdelikte in Deutschland verfolgbar waren. Im Arbeitsrecht gibt es schon länger einen Passus, der sexuelle Belästigung heißt, der bis vor kurzem, bis September letzten Jahres, der Tatsache gegenüberstand, dass es ihn im Strafgesetzbuch eben nicht gab und der über den neuen Strafgesetzbuchparagraphen der sexuellen Belästigung noch immer hinausgeht. Also wir haben jetzt die Situation, dass sexuelle Belästigung an meinem Arbeitsplatz juristisch anders definiert ist, als wenn ich einen Schritt von meinem Arbeitsplatz runtergehe. Dann ist das juristisch halt jetzt momentan gegenwärtig, sind das 2 verschiedene Phänomene. Ein paar Worte zur Rechtslage von Nina Adelmann aus der juristischen Fachzeitschrift Jura aus 2009 über sexuelle Belästigung durch Anfassen. Zitat: Derartige ungewollte Berührungen werden von vielen Frauen als unangenehm und ekelhaft empfunden und als weitaus schwerwiegenderer Eingriff betrachtet als eine verbale Beleidigung. Dennoch erfüllen derartige Übergriffe in die Intimsphäre der Belästigten regelmäßig weder die Tatbestandsvoraussetzungen der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, Paragraphen 174 und folgende StGB, noch die der Beleidigung, Paragraph 185 StGB. Zitat Ende. Strafbar sind solche Handlungen nur, wenn der Täter die Betroffene mit Gewalt, durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben oder über die Widerstandsunfähigkeit der Betroffenen nötigt, also im Grunde eine selbstständige Straftat zur Erzwingung des Sexualkontakts begeht. Die Handlungen wiederum müssen die sogenannte Erheblichkeitsschwelle überschreiten, wobei ungewollte Küsse, auch mit Eindringen der Zunge, das Begrapschen von Brust oder Oberschenkel oder ein Griff unter den Rock, was die Rechtsprechung betrifft, vor der Silvesternacht oder bisher, ne, in der reden über die Zeit vor der Silvesternacht oder ja vor der Silvesternacht, in der Rechtsprechung fast immer unter dieser Erheblichkeitsschwelle gefallen sind. Also es gibt kaum Urteile, die in so eine Richtung gehen, dass da jemand mal verurteilt worden ist für solche Taten, die ich gerade aufgeführt habe. Die Juristin Ulrike Lemke schreibt, im Gesetz werde, Zitat, verlangt, dass die sexuelle Handlung durch eine andere gewaltsame Handlung oder erhebliche Drohung des Täters ermöglicht wird. Der sexuelle Übergriff selbst ist aber ein so massiver Angriff auf die Integrität einer Person, dass weitere Gewalt oft gar nicht ausgeübt werden muss. Zitat Ende. Und ich würde ergänzen, dass der sexuelle Übergriff oder die sexuelle Belästigung bereits eine Gewaltbereitschaft mit untermauerter körperlicher Überlegenheit demonstriert, auf die die allermeisten Frauen nicht zuletzt aufgrund ihrer körperlichen Unterlegenheit eben nicht mit der geforderten Gegenwehr reagieren. Meist nicht mal mit dem so oft zynischerweise geforderten Nein. Weitere Stellungnahmen von Verbänden und Juristinnen untermauern die Realität, dass nicht nur sexuelle Belästigung, sondern auch ein erheblicher Teil dessen, was wir als sexuelle Übergriffe und auch, und das ist bekannter, als Vergewaltigung verstehen, im Deutschland der Silvesternacht, der Kölner Silvesternacht, keine Straftat dargestellt haben. Die Kölner Polizei hat im Nachgang der Silvesternacht die angezeigten Delikte sehr uneinheitlich als Nötigung oder aber als Beleidigung auf sexueller Grundlage klassifiziert. Letzteres wohl mehr, um nicht erneut den Anschein zu erwecken, sie wolle die Frauen in Köln gar nicht schützen. Der Landtag in Düsseldorf hat einen Rechtspsychologen damit beauftragt, ein Gutachten zu erstellen über die Abläufe in der Silvesternacht, also über die Abläufe in der Polizei. Der hat sich alle Unterlagen dazu angeschaut, unter anderem eben auch alle Anzeigendokumente und so weiter. Der Gutachter des Düsseldorfer Untersuchungsausschusses schreibt, Zitat, die offenkundigen Unsicherheiten bei der strafrechtlichen Einordnung der Tatbestände im Rahmen der Anzeigenaufnahme lassen sich durch die bloße Auswertung der Anzeigentexte nicht aufklären. Zitat Ende und das Zitat. In etlichen Fällen wurde diesbezüglich eine zunächst vorgenommene Zuordnung später, meist handschriftlich, nach oben oder auch seltener unten abgeändert. Zitat Ende. Sprich, also es gibt diese beiden, also in Frage kam bei solchen Attacken sozusagen in dem Polizeibetrieb diese beiden Straftatbestände, einmal der Bereich der Nötigung und einmal der Bereich der Beleidigung, was dann in diesen Dokumenten immer als Beleidigung auf sexueller Grundlage ausgeführt wird. Und da sagt es der Gutachter, dem fällt halt auf, irgendwie erst nehmen die sie Anzeigen auf und es gibt überhaupt keinen Zusammenhang zwischen dem, was die Täter getan haben, und der Einstufung der Beamten innerhalb, also in Richtung dieser beiden Straftatbestände. Das heißt, die sind völlig überfordert mit ihrer eigenen Rechtslage. Die wissen das gar nicht. Und dann fällt ihm sogar noch auf, nach der Anzeigenaufnahme hat später jemand nochmal handschriftlich irgendwie was daran rumgeändert. Also da fand jemand später, ja, das ist jetzt irgendwie vielleicht aber auch noch eine Nötigung oder das ist jetzt vielleicht gar keine Nötigung, sondern nur eine Beleidigung auf sexueller Grundlage. Aber wieder völlig ohne irgendeinen Hinweis aus dem Anzeigentext, aus dem, was wirklich vorgefallen ist, der darauf schließen lassen könnte, wie das dann eingeordnet worden ist. Also das stellt er halt in diesem Gutachten fest, mit dem ihn der Düsseldorfer Landtag beauftragt hat. mit der juristischen Konstruktion der Beleidigung auf sexueller Grundlage, die sich nirgends im Strafgesetzbuch findet, ließen sich in der Rechtsprechung bislang solche Übergriffe ebenfalls regelmäßig nicht kriminalisieren. Und die Polizei ist darüber hinaus offensichtlich außerstande, diese Konstruktion und das Sexualdelikt des Paragraphen 177 auseinanderzuhalten und erlaubt sich sogar die Peinlichkeit, auf Zuruf von außen von der bisherigen Praxis nachträglich abzuweichen, Übergriffe wie in der Silvesternacht als Beleidigungen zu klassifizieren. Wir erinnern uns, Beleidigung ist ein Nicht-Sexualdelikt aus dem 14. Abschnitt des StGB, der auf diejenigen der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, 13. Abschnitt, folgt. Um es nochmal stärker zu machen, Beleidigung ist per Definitionem kein Sexualdelikt. Wenn ihr schon mal in die Situation geraten seid oder wenn ihr in die Situation geratet, eine Anzeige zu machen, ich bin zweimal in die Situation geraten, dass ich Anzeigen erstattet habe und dann einen Brief bekommen habe, auf dem stand strafbar oder eventuell strafbar oder eingeordnet als Beleidigung auf sexueller Grundlage. Das ist ein ziemlich sicherer Hinweis dafür, dass ihr euch keine weiteren Bemühungen mehr machen müsst, diese Tat irgendwie, also irgendwie Konsequenzen für diese Tat zu bekommen. Weil das ist die Rechtsprechung, wie sie halt einfach ist. Wie kommt es also, dass sich die Deutschen über sexuelle Belästigungen und Übergriffe echauffieren, wenn dieselben Deutschen das nicht für nötig erachtet hatten, die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen auch wirklich per Gesetz zu schützen? Offensichtlich beruht die Aufregung überhaupt nicht auf einem ethischen oder politischen Urteil über die Frage von sexueller oder sexualisierter Gewalt, sondern auf der Art und Weise, auf dem Stil dieser Gewalt. Wohl nicht ohne einige gewisse Faszination hat Justizminister Heiko Maas die Angriffe damals dreist genannt. Die Unterstellung von Dreistigkeit macht aber nur Sinn, wenn diese die Erheblichkeit der moralischen Verfehlung zu steigern imstande ist. Umgekehrt scheint mir ein Schuh draus zu werden. Erfolgt der Übergriff oder die Belästigung nicht dreist, sondern zum Beispiel von der guten alten Schule, wie etwa bei Rainer Brüderle, ist für den Großteil der Gesellschaft überhaupt kein Problem, keine sexuelle Belästigung vorhanden, weil es eine legitimierte Form des sexuellen Zwangs darstellt. Man könnte annehmen, dass zur guten alten Schule gehört, dass der Mann allein, also irgendwie mutig handeln soll, aber etwa eine längere Zugfahrt während der Bundesliga-Partien durch das Ruhrgebiet beweist für viele Frauen schon das Gegenteil, nämlich, dass man es da schon nicht mehr so ernst nimmt, wenn die Männer nämlich weiße Deutsche sind. Denn diese handeln vermeintlich nicht aus ethnischer Homogenität oder einer Kultur heraus. Ich muss es leider wissen, ich habe im Ruhrgebiet einige Jahre gelebt und habe das einige Jahre leider mitbekommen, wie das dann so an Samstagen da ist, wenn man an einem Samstag durchs Ruhrgebiet mit dem Zug fährt. Zum guten Stil scheint mir also eigentlich zu gehören, dass man weiß ist. Ich würde also unterstellen, dass im medialen Ereignis der Kölner Silvesternacht insbesondere diese Projektion stattgefunden hat, dass alltägliche sexuelle Unzustände der Mehrheitsgesellschaft, die ja von Feministinnen thematisiert werden, verschleiert worden sind, während der maghrebinische Mann zum prototypischen Lusttäter erklärt worden ist, der sich an den als weiß imaginierten Frauen vergreift. Wir wissen mittlerweile, dass auch das natürlich nur eine Fantasie war. Das hat alle möglichen Frauen getroffen, aber in der Rezeption waren es dann immer weiße Frauen. Was bei dieser Projektion zwischen zwei Männergruppen genau passiert, darauf werde ich später noch eingehen. Dass es im Diskurs darum ging, den maghrebinischen Mann ins Feld des fundamental anderen und Verworfenen zu verbannen, dafür spricht auch die Tatsache, dass Polizei und Journalistinnen trotz der evidenten Nichtexistenz entsprechender Paragraphen eine Strafbarkeit des Verhaltens der Täter herbeifantasiert und dazu teilweise die absurdesten juristischen Begrifflichkeiten erfunden haben. Also auch in der Zeitung, in den Zeitungsartikeln zu dieser Zeit, da tauchen dann irgendwelche Begriffe, Fantasiebegriffe, Zusammenwürfelung von verschiedensten Paragraphen auf, die alle darauf hinweisen, dass es eine massive Überforderung gab, mit diesem Thema umzugehen. Im Sommer 2016 haben sie es geschafft, zu glauben, dass die im Sommer 2016 gab es ja die Strafrechtsreform, die Sexualstrafrechtsreform, ne? Im Sommer 2016 haben sie es geschafft zu glauben, dass die Übergriffe der Kölner Silvesternacht strafbar gewesen sein müssen und gleichzeitig die Straftatbestände sexuelle Belästigung und sexueller Übergriff erstmalig eingeführt. Ein Kunststück der Selbsttäuschung. Der absolute Großteil der sexuellen Übergriffe und Vergewaltigungen geschieht im Nahfeld der Betroffenen, meist durch den eigenen Partner. Und das wissen wir einfach durch Forschung. Das in den Köpfen spuckende Bild vom schwarzen Mann, der aus dem Gebüsch springt, wurde, wie mir scheint, in der Kölner Silvesternacht ergänzt durch das Bild des maghrebinischen Täters aus der Gruppe, der Frauen abfängt. Gemein ist beiden Bildern aber, dass sie, zu Mythen geronnen, faktisch den Raum der meisten Täter von Sexualdelikten ausbauen und vergrößern, weil es Betroffenen in ihrer sowieso schon schwierigen psychischen Situation noch einmal erschwert, das Erlittene überhaupt einem Bild zuordnen und benennen zu können, ohne in Rechtfertigungsdruck vor sich selbst und anderen zu geraten. Die durchschnittliche sexuelle Belästigung, so ist das, was in Köln passiert ist, ja in den Zeitungen zumeist benannt worden, völlige Verharmlosung, läuft aber nicht wie im tradierten Bild ab, lässt sich zum Beispiel dem schlüpfrigen Kommentar des Chefs in dem schlüpfrigen Kommentar nicht wiederfinden. Weil der Chef ja offensichtlich irgendwie für seinen Betrieb da ist, für die Leute da ist und offensichtlich nicht irgendwie so ein Schwein ist wie diese Schweine aus der Kölner Silvesternacht. Das passt einfach nicht zusammen. Auch in der MeToo-Debatte verschob sich mit der Einsicht, wie viel Gewalt Männer konsequenzenlos ausüben können, in vielen Artikeln in Deutschland das Verhältnis verschiedener Formen von Gewalt und ihrer Begriffe. So konnte ein Text über eine versuchte Vergewaltigung das Geschehen etwa als Belästigung einsortieren, während Kritiker von Jungle World bis Junge Freiheit unterstellten, MeToo habe Belästiger mit Vergewaltigung, mit Vergewaltigern gleichgesetzt. Zurück nach Köln. Im Grunde war die Kölner Debatte damit, das wäre hier meine These, eine fiktive zwischen unterschiedlich positionierten Männern über die richtige und falsche Art und Weise, Frauen zu der Sexualität zu drängen oder zu zwingen, die sie ihnen schulden. Eine Unterhaltung, in der zum Prüfstein der Integrierbarkeit wurde, diesen Zwang nur ausreichend verfeinert oder eben an die Männlichkeitserfordernisse der Mehrheit angepasst auszuagieren. Auf den Aspekt dieser Auseinandersetzung zwischen Männern komme ich gleich noch und werde sie am Ende über dies weiter theoretisieren. Das bisher zu Köln skizzierte hat allerdings eine erhebliche Schieflage, unter anderem diejenige, dass der schwarze Mann im Gebüsch ein reines Fantasieprodukt ist, während das andere Bild durchaus eine über diese Nacht hinausgehende Realität abzubilden imstande ist. Und so will ich auch noch darauf, also das wissen wir als Beispiel, das wissen wir einfach zum Beispiel von nordafrikanischen Feministinnen, die über dieses Phänomen halt schon seit ganz, ganz lange auch schreiben. Und so will ich auch noch darauf eingehen, dass natürlich der Islam in einem Verhältnis steht zu den Vorkommnissen, die in dieser Form für die hiesige Gesellschaft neu sind. Also das, was von den Linksliberalen im Zuge des Abwehrkampfes gegen Rassismus rundheraus geleugnet worden ist. Es hat nicht zufällig einer solchen ethnizistischen Zusammenrottung bedurft, um eine Männlichkeits- und Gruppendynamik freizusetzen, die dann keinen abgesprochenen Tatplan und keine hinter ihr stehende Organisation mehr brauchte, wie übrigens ausgerechnet Heiko Maas ziemlich lange immer noch vermutet hat. Also die konnten sich das gar nicht vorstellen, dass es da keine Organisation für gibt. Es gibt im Islam als kulturellen Phänomen, das sich über ein gewisses politisches Territorium erstreckt, ein sehr starkes Element der sexuellen Regulierung der Frau, gerade im öffentlichen Raum. Der Hijab, der beim Verlassen des Hauses aufgezogen werden muss, ist der zum Gegenstand geronnene Ausdruck dieses Spezifikums. Er symbolisiert nicht bloß eine Zugehörigkeit, Identität oder Gottesfurcht, sondern er verschleiert ganz handfest die sexuellen Reize, den Körper der Frau, dem der Islam zürnt. Aber natürlich nicht nur der Islam. Was im Hijab geronnen ist, ist die Schuldumkehr bei sexueller Gewalt. Nicht der Angreifer trägt die Schuld, sondern die Angegriffene, weil sie den Täter provoziert, gereizt, ja heimlich die Tat vielleicht sogar gewollt hat. Sie muss den weiblichen Körper verschleiern, dem die männliche Obsession gilt, um das Gegenteil unter Beweis zu stellen. Ein Beweis, den man ihr dann im Zweifelsfall einfach trotzdem nicht glaubt. Hier lässt sich aber ein interessanter Bogen zu Köln schlagen, nämlich zur von Oberbürgermeisterin Reke ausgegebenen Devise eine Armlänge Abstand. Zur Erinnerung, die Oberbürgermeisterin riet kurz danach für die dann kommende Karnevalshochphase Frauen und Mädchen halt im Karneval immer eine Armlänge Abstand zu fremden Männern zu halten. die Unmöglichkeit, im alltäglichen Gedränge, gerade aber im Karneval, stets eine Armlänge Abstand zu fremden Männern zu halten, scheint mir das darin steckende, ähnlich gelagerte Schuldumkehrbedürfnis grandios zur Kenntlichkeit zu entstellen. Wo diese Devise heute noch als Sorge um Frauen und Mädchen auftritt, hält sie ihnen morgen oder an Karneval vor, dass sie keine Armlänge Abstand gehalten, obwohl man es ihnen doch gesagt hätte. Die männliche Sexualaggression wird ausgeblendet. Was bleibt, ist die ewig unverständliche weibliche Sexualität. Die Armlänge Abstand allerdings scheitert an sich selbst. Sie war einfach zu absurd und zu sehr aus der Zeit gefallen. Das in ihr steckende Bedürfnis der Beschuldigung von Frauen und damit der Auslöschung einer brutalen sexuellen Realität aber, das Victim Blaming, es war ein echtes. Das alles soll aber keineswegs heißen, dass zwischen dieser europäischen Rape Culture und der islamischen kein Unterschied besteht. Ganz im Gegenteil sind die Unterschiede signifikant. Gemessen am Anspruch, dass jeder Mensch leben können sollte, ohne von Gewalt bedroht und betroffen zu sein, also gemessen am eingangs genannten Maßstab einer befreiten Gesellschaft und eines befreiten Individuums, erscheinen die Unterschiede noch als Graustufen. Die Armlänge Abstand, der berühmte zu kurze Rock und das Hijab sind daher bloß verschiedene Varianten einer same old story des erdumspannenden Patriarchats, dessen Interesse unterm Strichen nichts anderem besteht als in der Kontrolle über den weiblichen Körper. Sie darf nur den jeweiligen Ansprüchen von Gesellschaft und ihrem Produktionsprozess, den Anforderungen von Familie, Staat, Lohnarbeit, Kapitalakkumulation usw. nicht zu stark widersprechen. Ich habe eingangs die banale Frage genannt, warum es Männer sind und nicht vielmehr alle Menschen, die solche Dinge wie etwa Vergewaltigung tun. Freilich nicht nur Männer. Selbst wenn also maghrebinische Männer, fantasieren wir mal, reine Fantasie, dreimal so häufig wie europäische sexuell übergriffig würden. In welchem Verhältnis stünde dieser Faktor 3 zu dem Faktor näherungsweise 100, den man erhält, rechnet man das Verhältnis von Männern zu Frauen an den Sexualdelikten im Hellfeld aus. Die Diskussion um den Islam, seine Sexualmoral und vor allem das strukturell angelegte, fundamentale Scheitern, also dieses immer wieder Scheitern dieser Sexualmoral, muss geführt werden, keine Frage. Nicht zuletzt, weil es gilt, Frauen aus muslimischen und vor allen Dingen ex-muslimischen kulturellen Zusammenhängen zumindest das Minimum an bürgerlichen Freiheiten zu erkämpfen, sie mit ihnen zu erstreiten, die in Westeuropa historisch erstritten worden sind. Ich habe gerade aus Versehen vor allen ex-muslimischen gesagt. Ich meinte damit nicht, dass das vor allen für sie zu erkämpfen ist. Ich wollte betonen, dass es die halt eben einfach auch gibt. Ne? Also Frauen, die irgendwie einen Migrationshintergrund haben aus einem Land, das als muslimisch gilt, gelten dann auch immer als muslimische Frauen. Und dabei ist völlig irrelevant, ob sie jetzt gläubig sind oder nicht oder ob sie vielleicht Atheistin sind oder nicht. Sie werden immer eingemeindet als muslimische Frauen. Deswegen wollte ich jetzt gerade betonen, dass es ja nicht nur darum geht, jetzt mit muslimischen Frauen das zu erkämpfen, sondern eben auch mit muslimischen und ex-muslimischen Frauen. Wenn in der Debatte nach Köln dieser Faktor 3 zu dem Problem gemacht wird, scheint sich mir allerdings darin, ein Bedürfnis danach auszudrücken, den anderen Faktor, das Missverhältnis zwischen den Geschlechtern nämlich, also dieses prinzipielle Missverhältnis zwischen den Geschlechtern, gerade nicht zum Thema zu machen. Der europäische Mann, kulturell unter Druck, lenkt die Thematisierung seiner Dominanz über das weibliche Geschlecht um auf die Thematisierung der Dominanz, die der irgendwie islamische Mann über es ausübt. Das, was an sich selber erahnt, aber nicht eingestanden anerkannt werden kann, wird auf ein Gegenüber projiziert, an dem es projektiv bekämpft, im eigenen darum aber bewahrt bleiben kann. Zuletzt ein kleiner Anhang. In der Kölner Silvesternacht auch eine Rolle gespielt haben dürfte das, was man mit Raven Connell marginalisierte Männlichkeit nennt. Dabei rächen sich im Grunde die Verlierer männlicher Rangstreitigkeiten, indem sie mit ihrer Ultramaskulinität hegemoniale Männlichkeiten und ihnen sozial überlegene Frauen bedrohen und sie sexuell demütigen, also vermehrt sexualisierte Gewalt gegen sie einsetzen, um sie auf den Platz zu verweisen, der ihnen ihrer Meinung nach einzig und allein zusteht. Unter ihnen. Ich komme später darauf zurück. Im Fall Julian Assange geht es mir vorwiegend um das Spannungsfeld, das sich in diesem bis heute andauernden medialen Ereignis aufzieht, beziehungsweise aufgezogen wurde zwischen den Vorwürfen gegen Assange und der Tatsache, dass er mit seinen Veröffentlichungen die Weltmacht USA aufs Äußerste herausgefordert hat. Was man davon hält, das ist hier gar nicht Gegenstand der Debatte. Was ein Eindringen in eine schlafende Person ist, muss an dieser Stelle wohl auch nicht diskutiert werden. Ich zitiere einmal vom Blog Alles Schall und Rauch, der Name ist Programm, Eintrag vom 21. August 2010, unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorwürfe. Alles Schall und Rauch ist so ein recht großes deutschsprachiges Verschwörungstheoretiker-Portal. Zitat: Julian Assange schreibt auf Twitter, wir wurden gewarnt, schmutzige Tricks zu erwarten. Jetzt haben wir den ersten. Dann sagte er weiter, diese Beschuldigungen sind ohne Basis und ihr Auftauchen ist im Moment sehr beunruhigend. Weiter, alles Schall und Rauch. Machthaber gehen immer in drei Schritten vor, um unliebsame Personen zum Schweigen zu bringen. Zuerst versucht man sie mit Geld zu kaufen, das funktioniert meistens. Wenn die Bestechung nicht gelingt, dann wird die Person verleumdet und mit Dreck beworfen. Antisemitismus, Kinderporno oder Vergewaltigung funktionieren dabei bestens. Und wenn die Person das auch überlebt, dann passiert ein Unfall oder man wird selbst ermordet. Gegen Julian läuft gerade der zweite Schritt ab. Zitat Ende, alles Schall und Rauch. Anfang 2016, also kurz nach der Kölner Silvesternacht, hat eine Arbeitsgruppe des UN-Menschenrechtsrates erklärt, Assange befinde sich in einer illegalen Haft, die von den beteiligten Staaten sofort aufgelöst werden müsse. Wohlgemerkt, weil Assange sich einem internationalen Haftbefehl entzieht und das bis heute tut. Der artikulierten Forderung an die beteiligten Rechtsstaaten, Rechtsstaaten zu sein, also eine illegale Inhaftierung zu beenden, könnten diese ironischerweise nur unter Aufgabe ihrer Rechtsstaatlichkeit nachkommen, indem sie nämlich eine Strafsache gegen Julian Assange wegen diverser Sexualdelikte nicht nachgehen, die juristische Verfolgung also aufgrund eines politischen Willens einfach aussetzen. Also der politische Apparat soll in die Juristerei eingreifen und diese Verfolgung beenden, die juristische. Was per Definition das völlige Gegenteil von einem Rechtsstaat ist. Der Rechtsstaat ist darüber definiert, dass die Politik das nicht kann. Das ist übrigens nicht ganz zufällig derselbe UN-Menschenrechtsrat, der sich so obsessiv mit dem jüdischen Staat Israel beschäftigt, dass er diesen in den letzten 10 Jahren öfter offiziell verurteilt hat als alle anderen Staaten dieser Erde zusammen und dessen anhängende Organisation, die Frauenrechtskommission, in seiner Sitzung von 2015 genau einen Staat für die Verletzung von Frauenrechten verurteilt hat. Wir merken uns also, 2015 war die Situation für Frauen auf dem Planeten Erde schon ziemlich super, außer in einem Staat. In der Frauenrechtskommission sitzen mittlerweile so super Frauenrechts-Top-Staaten wie Saudi-Arabien oder so. Die engagieren sich da für Frauenrechte. Im Dezember 2010 hatte der Guardian einen längeren Artikel über den Fall Assange veröffentlicht, nachdem er die Akten bei der Polizei einsehen konnte. Auch hier scheint mir wieder das Problem zu sein, dass die gesellschaftliche Realität, wie die Brechung der sexuellen Selbstbestimmung von Frauen abläuft, nicht in das geprägte Bild einer Vergewaltigung passt. So dreht sich dann bei fast jedem Versuch, einen Angriff oder eine Integritätsverletzung gegenüber Dritten oder juristisch zu thematisieren, der Rechtfertigungsdruck gegen die Betroffenen, also einen Vorwurf gemacht zu haben, der sich nicht im Mythos wiederfindet oder im Bild. Die Süddeutsche Zeitung schrieb am 8.12.2010 Zitat, sie, also die Frauen, wehrten sich anfangs noch in der Presse gegen Assanges Andeutungen, sie seien so etwas wie Sexagentinnen der USA. Es gehe, Zitat, einzig und allein um einen Mann mit einem verschrobenen Frauenbild, der kein Nein akzeptieren kann, Zitat Ende, sagte eine der beiden noch im August einer Zeitung. Doch gegen die Verschwörungstheorien halfen solche Erklärungen wenig. In den vergangenen Wochen sahen sich die Frauen im Internet einer regelrechten Diffamierungskampagne ausgesetzt. Zitat Ende, die Süddeutsche Zeitung. In beiden Fällen ging es darum, dass Assange ohne Kondom Sex haben wollte, was beide Frauen verneinten, weswegen nach diversen Versuchen, Druck und Zwang einzusetzen, und die sind für sich genommen schon einschlägig genug, ich werde die aber nicht weiter hier erklären oder vorstellen, doch ein Kondom verwendet worden ist. Im zweiten Fall ist die Betroffene dann später davon aufgewacht, dass Assange penetrativen Geschlechtsverkehr an ihr vollzog, außerdem ohne Kondom, mit dem Effekt, dass in der Folge immer wieder die von der Frau ausgehenden sexuellen Initiativen gegenüber Assange betont worden sind, womit im Grunde ein Bild gezeichnet wurde, dass Männern jede sexuelle Handlung gegenüber Frauen selbst ausdrücklich verneinte, zugestand, wenn die Frau nur prinzipiell einem sexuellen Kontakt in der Vergangenheit zugestimmt hatte. Spiegel Online dazu am 19.12.2010, Zitat: Dabei handelt es sich nach Auffassung der Staatsanwaltschaft um Vergewaltigung. Assange und seine Anwälte haben laut dem Guardian-Bericht immer wieder betont, dass von Fräulein W. die Initiative ausgegangen sei, den WikiLeaks-Gründer zu kontaktieren, und dass sie es gewesen sei, die schon im Kino sexuelle Handlungen initiiert habe. Und jetzt der nächste Satz, also ne, das mit dem Kino und der sexuellen Handlung, was sie da schon initiiert hat, ist ja schon hart genug, aber der nächste Satz hat es echt in sich. Zudem habe sie zu keinem Zeitpunkt angedeutet, keinen Sex mit ihm haben zu wollen. Zitat Ende. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass das geforderte Nein zynisch ist. Und das ist natürlich auch eine Kritik an Feministinnen. Ne? Also dieses Nein, Nein heißt Nein, oder diese Politisierung dieses Wortes ist natürlich auch geht natürlich auch auf Feministinnen zurück. Das sind ja nicht nur irgendwelche Leute, die das zynischerweise von Frauen fordern. Und sowas meine ich damit. Ne? Dem liegt eine Sexualmoral zugrunde, wo am Ende ja eigentlich irgendwie bei rauskommt, dass solange man zu keinem Zeitpunkt angedeutet hat, keinen Sex mit jemandem haben zu wollen, ist es dann irgendwie doch in Ordnung. Oder andere Situation, wenn ich durch die Innenstadt gehe und wir von Catcalling oder so Street Harassment sprechen, müsste ich eigentlich zu jedem Menschen, dem ich begegne, Nein sagen. Ich laufe durch die Stadt, sage Nein, der Nächste kommt Nein, der Nächste kommt Nein. Das ist die Konsequenz von so einer Sexualmoral, ne? Weil solange ich nicht Nein gesagt habe, hat ja jeder irgendwie einen Freischuss. So. Und keine Ahnung, wie vielen Männern ich begegne, wenn ich eine halbe Stunde durch die Innenstadt shoppe, aber das sind ganz schön viele.
Da kannst du ein T-Shirt tragen.
Noch weiter dazu. Also deswegen glaube ich, dass Feministinnen nicht unbedingt allzu stark auf dieses Nein oder auf Nein heißt Nein setzen sollten, weil es, glaube ich, fürchte ich, zu einem Boomerang wird. Und an solchen Beispielen sieht man das, wie das zu einem Boomerang werden kann. Ne? Eine Sexualmoral, die Feministinnen fordern müssten, wäre eine, die halt immer nur auf deutlich gegebene Einvernehmlichkeit beruht und nicht negativ sozusagen auf diesem Nein. So. Weil dann eigentlich von Frauen gefordert ist, was zu tun. Und das sehe ich nicht ein. Aus der Tatsache, dass Assange die Schlafenheit der Betroffenen ausgenutzt hat, um seinen verneinten sexuellen Wunsch gegen sie und ihre körperliche Gesundheit durchzusetzen, also es ging ja um die Verhütung von nicht nur von Schwangerschaft, sondern auch natürlich von sexuell übertragbaren Krankheiten, wurde so der Vorwurf an die Betroffene, eine erhebliche inkonsensuelle sexuelle Handlung angezeigt zu haben, Vergewaltigung, die gar nicht inkonsensuell gewesen sei, weil sie ja dem Sexualkontakt prinzipiell zugestimmt hatte. Weil sie zu keinem Zeitpunkt angedeutet habe, keinen Sex zu wollen, soll also die Verwendung ihres Körpers im Schlaf zu einem solchen Zweck kein sexueller Übergriff gewesen sein. Die Vorstellung, dass Ja einer Frau beziehe sich auf die Benutzung ihres Körpers zur männlichen Befriedigung, zwar selbst im Schlaf, ist diesen Menschen realistischer als diejenige, dass hier Geschlechtsverkehr stattgefunden hat, der auf der Ausschaltung des Subjekts am Frauenkörper basierte. Sie hat ja geschlafen. Und der dementsprechend juristisch zu ahnden wäre. Mit welchen Begriffen und welchen Strafbarkeiten dies im Einzelfall geschieht, das ist eine Debatte für sich. Um die geht's hier auch nicht. werde jetzt einen Bogen zum Antisemitismus schlagen und dabei einige diesen Sprung vermittelnde Überlegungen nur andeuten, weil ich unterstelle, dass diese hier weitestgehend bekannt sein dürften. Mal gucken hier, wo welche. Ah ja. Der Guardian schreibt: The two Swedish women behind the charges have been accused by supporters of making malicious complaints or being honey traps in a wider conspiracy to discredit him. Und Assange UK lawyer Mark Stevens attributed the allegations to dark forces, saying the honey trap has been sprung. After what we've seen so far, you can reasonably conclude this is part of a greater plan. Also kurz zusammengefasst auf Deutsch, die beiden Frauen sind von den Anhängern Assange als Honey Traps, also als Fallen, als Mausefallen bezeichnet worden. Sie sind Teil einer weitergehenden Verschwörung, um Assange zu diskreditieren. Und sein Rechtsanwalt, der Rechtsanwalt von Julian Assange, Mark Stevens, was macht ein Rechtsanwalt? Er sagt öffentlich, dass diese Vorwürfe von Dark Forces, dass die von Dark Forces herkommen, von dunklen Mächten. Und er sagt halt, das ist halt Teil eines großen Plans. Also er konzentriert sich nicht darauf, Julian Assange juristisch zu verteidigen, wie das ein Rechtsanwalt vielleicht tun sollte, sondern das ist alles Teil eines großen Plans. Es gibt Dark Forces und es gibt Honey Traps. Also alles ganz spannend. Wie wir alle wissen, hat der Antisemitismus herzlich wenig mit realen Jüdinnen zu tun, weil er vielmehr an dem Subjekt aufgrund seiner spezifischen Situation entspringendes Bedürfnis ist. Genannt seien solche Schlagworte wie der bei Marx entworfene Fetischcharakter der Ware, wonach Jüdinnen mit der unkontrollierbaren, ja unheimlichen Wertsphäre identifiziert werden, die dem greifbaren Konkreten des Gebrauchswertes gegenübersteht und seine ökonomische Zirkulation wie von Geisterhand reguliert. Dass sich Jüdinnen mit ihrem Geld in Hinterzimmern verschanzen und das böse Finanzkapital gegen das gute schaffende Kapital einsetzen, gegen die Welt verschworen sind, die politischen Mächte steuern. Auf dieser Seite nach dem Bedürfnis des Subjekts hin teilen sich Antisemitismus und Anti-Amerikanismus wesentliche Züge, und die Übersetzbarkeit des einen in das andere klingt dem genannten Zitat von Schall und Rauch schon an, wenn dort prophylaktisch der Antisemitismusvorwurf gegen jemanden vorweggenommen wird. Also ne, da stand ja was von Vergewaltigung, Kinderporno, Antisemitismus. Das ist ja so als Beispiel da aufgeführt worden. Antisemitismus und Anti-Amerikanismus liegen nicht nur empirisch zufällig hinsichtlich der sie hegenden Subjekte nah beieinander. Also Anti-Amerikanerinnen sind fast immer Antisemitinnen und umgekehrt. Zumindest strukturelle Antisemitinnen, sorry. So kann man das nicht sagen. Sie eint ein Weltbild, in der gesellschaftliche Verhältnisse nicht über ihre inhärenten Sachzwänge vermittelt sind, sondern nur Ausdruck einer Verschwörung sein können, die es personal zu bekämpfen gilt. Sie teilen sich auch eine dichotome Aufteilung der Welt in Gut und Böse und können dann in den Unterdrückten, seien sie nun eine Klasse oder ein eigentlich freies Volk, da weiß man gar nicht, wie man es zuordnen kann, ob das eine jetzt links ist und das andere rechts oder andersrum, niemals so etwas wie eine Verwicklung oder den sich durch sie hinter ihrem Rücken und Bewusstsein vollziehenden Zwang erkennen. Einige Worte zur Psychologie dieser Weltsicht. Das bürgerliche Subjekt muss sich den Markterfordernissen anpassen, die aber nicht auf die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse hinausgerichtet sind, sondern auf den sich im Kapital selbst verwertenden Wert mit seiner inhärenten Krisenhaftigkeit, etwa in den immer wieder auftauchenden Überproduktionen. Auch die entschlossenste Selbstregulierung und Rationalisierung bietet keine Garantie, nicht von der nächsten Wirtschaftskrise, der nächsten Absatzschwäche des eigenen Unternehmens, sinkenden Preisen auf dem Ölmarkt, in den USA wird da jetzt gefrackt, die sind ja jetzt die größten Weltmarktförderer des Öls seit kurzem, der besseren Konkurrenz und so weiter in der ökonomischen Existenz bedroht zu werden. Der permanenten Krise auf der objektiven Sphäre der Produktion steht die ständige Krise des Individuums gegenüber, die seine ebenso permanente Mobilisierung erfordert, wenn es in der Konkurrenz nicht untergehen will. Trotzdem bleiben die Unwägbarkeiten des Marktes immer eine Zumutung des Einzelnen, der sich narzisstisch besetzen will und muss, aber mit seiner Fehlbarkeit bedroht bleibt. Er sucht sich weitere Anker, die seine Sturmfestigkeit erhöhen sollen. Neben der Familie, in der Reproduktion, Dienstleistungen und Waren gewissermaßen außerhalb der Logik des Wertes zirkulieren und in der die Liebe niemals zerbricht, stehen weitere Kollektive zur Verfügung, in denen als Exklave innerhalb der sie umgebenden, über den Wert vermittelten Sphären des Lebens zum Beispiel Sicherheiten oder Anrechte ausgesprochen werden. Ideologisch und kulturell vermittelt soll hier zum Beispiel das Individuum qua seiner Zugehörigkeit zu Volk und Nation Bevorzugung erfahren. Geschlecht, Rasse in Anführungszeichen, Religion und so weiter sind weitere Kollektive, die über Identitäten kulturelle Verhältnisse regulieren, in denen sich Individuen Vorteile gegen andere Individuen geltend machen. Sie erfordern von ihnen aber auch die Unterwerfung unter ihre jeweiligen Autoritäten, von denen Schutzversprechen, aber auch eine Bedrohung stets zugleich ausgehen. Familie und Religion verlangen die Kontrolle über die libidinösen Impulse und versagen ihre unmittelbare Befriedigung. Mit der Selbstinstrumentalisierung zur Ausbeutbarkeit der eigenen wahre Arbeitskraft gehen auch kulturell-ideologische Anpassungsleistungen einher, unter ihnen nicht zuletzt die Erhebung der individuellen Triebkontrolle zur kollektiven Sexualmoral. Ein anständiger Deutscher sein, ein frommer Muslim, eine gesunde Sexualität haben, gebärfreudig sein, konstruktiver Teil des Teams im Unternehmen, Aufopferungsbereitschaft, Pünktlichkeit und so weiter. Oder in linken Unternehmen, linksgeprägten Unternehmen, flache Hierarchien und dass man alles freiwillig immer selber mitmacht und selber mitplant und sich selber mit ausbeutet. Sorry für die Spitze, ich muss es gerade sehr, sehr hautnah beobachten bei einer mir nahestehenden Person. Also, Anforderungen, die das Individuum niemals zur Gänze erfüllen kann und wegen derer es stets prekär bleibt, stets aufs Neue am Gestus der Unterwerfung partizipieren muss. Seine dem widersprechenden Persönlichkeitsanteile, libidinösen Bedürfnisse, egoistischen Impulse, aufkeimenden Zweifel hat es zu unterwerfen. Weil das nie restlos möglich ist, muss der widerständige Rest negiert werden, vornehmlich über Verleugnung und Projektion. Hier kommen die inneren und äußeren Feinde des Kollektivs ins Spiel, die seine Wohlfahrt beständig bedrohen und unterlaufen. Arbeitsscheue Sinti und Roma, den Zins abzwackende und von ihm lebende Jüdinnen, auch noch ohne zu arbeiten, das Gebären verweigernde Lesben oder die angemessene Erziehung verweigernde asoziale Frauen, homosexuelle Männer, die das Bild der harten soldatischen Männlichkeit gefährden und Orientierung bietende Geschlechternormen unterlaufen und so weiter. Aber einfach auch nur, beziehungsweise eben immer wieder auch, einfach Frauen. Ein ganz plattes Beispiel, was ihr alle kennt, um das nochmal zu verdeutlichen, was ich gerade erzählt habe. Wir alle sind in der Situation, die wir seit der Schule kennengelernt haben, dass wir morgens aufstehen müssen und zur Schule, in die Uni, zur Arbeit und so weiter zu müssen. Und das ist jeden Morgen dieselbe Situation, dass sozusagen der Wecker klingelt und unser Körper sagt, auf der einen Seite, liegen bleiben wäre gerade verdammt geil, aber eine andere Stimme in uns sagt uns halt, wir müssen eben aufstehen. Und dieser Widerspruch, viele von uns haben gelernt, irgendwie das zu ertragen und das jeden Morgen sozusagen diesen Widerstand auch zu überwinden. Viele von uns haben das schlechter geschafft. Ich gehöre da leider zu. Aber wie auch immer das genau jetzt aussieht, ne, ob das jetzt ich bin, die morgens nicht aus dem Bett kommt, oder ob das irgendwie einer ist, die ich vorhin in Tübingen in der Innenstadt getroffen habe und die das jeden Morgen schafft. Dieser Rest, dieses, dass der Körper sagt, liegen bleiben wäre verdammt geil, das ist in uns allen drin. Das heißt, man kann gar nicht so weit kommen, dass der Körper das gar nicht mehr sagt. Man kann gar nicht so weit kommen, man kann sich selber gar nicht so weit kontrollieren, dass es diesen Zweifel oder dass es diese Bedürfnisse nach liegen bleiben, nach Faulenzen, nach nicht zur Arbeit gehen, dass es die gar nicht gibt. Und das meinte ich mit diesem widerständigen Rest, der in uns allen drin steckt und mit dem wir alle auf unterschiedliche Art und Weisen eben umgehen müssen. Was mir in diesen in der ideologiekritischen Linken viel zitierten, hier kurz paraphrasierten Antisemitismus-Theorien tendenziell zu kurz zu kommen scheint, ist die körperliche und gewissermaßen tatsächlich rassistische Dimension des Antisemitismus neben derjenigen, in der die jüdische Verschwörerin im Hinterzimmer hinsichtlich der finanziellen und machtpolitischen Strippen, die sie angeblich zieht, ins Visier gerät. Ich betone das an dieser Stelle, weil es wichtig ist, und das ist ja in der ideologiekritischen Linken auch ein wichtiger Punkt, dass immer gesagt wird, Antisemitismus ist nicht einfach ein Rassismus. Da kann man viel zu erzählen, vielleicht platt kann man es machen mit diesem Ausspruch, dass die Rassistin von ihrer eigenen Überlegenheit weiß und die Antisemitin ihre eigene Unterlegenheit fürchtet. Das verdeutlicht so ein bisschen so diesen Unterschied, den es daran gibt. Deswegen ist es wichtig, Antisemitismus nicht unter Rassismus zu subsumieren. Aber jetzt kommt das Aber. Einer Fantasie also, in der unverstandene gesellschaftliche Entwicklungen und Zusammenhänge durch ein ideologisches Substitut überbrückt werden, dessen Körperlichkeit zunächst keine Rolle spielt. Das habe ich gerade erklärt. Also diese Hinterzimmer-Krummnasen, die sind körperlich gar nicht anwesend, weil ich kann ja gar nicht ins Hinterzimmer reinkommen. Ich bin ja ausgeschlossen. Ich sehe die körperlich ja gar nicht. So. Jetzt kommt das Aber. Der Antisemitismus der bürgerlichen Epoche bis hinein in den Nationalsozialismus hingegen war besessen vom Körper der Jüdin und betrieb seine naturwissenschaftliche Vermessung, um den Beweis seiner Minderwertigkeit anzutreten. Wir kennen alle diese Bilder von diesen Schädelvermessungen. Ne? Diese tauchen in solchen Antisemitismus-Theorien irgendwie nicht so auf. Auch hier ging es um die Fragen von Identität und Grenzziehung, gerade gegenüber den Jüdinnen, die ja in einer Phase der Assimilierung drohten, als Unmarkierte eben diese Grenze zu zerstören und sich in den Genpool der arischen Rasse einzubringen. Motive wie die soldatische Männlichkeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren entsprechend immer auf ihr anderes im Außen angewiesen, etwa auf den feigen, sich der Front entziehenden, körperlich degenerierten Juden, der zur Wehrhaftigkeit und damit zur soldatischen Männlichkeit eben nicht taugte. In Wirklichkeit stand aber in Deutschland das gesamte männliche Geschlecht in einer erheblichen Krise, hatte es doch den Sieg im Ersten Weltkrieg nicht erringen können und war nun geschlagen und gedemütigt, der Ehre beraubt. Die Fantasie über den schwachen Juden entspricht hier der nicht vollzogenen Akzeptanz der eigenen Niederlage. Sie muss projektiv am Gegenüber bekämpft und am Ich in einem Kult der Stärke übertüncht werden. Die Arbeitsgemeinschaft Genderkiller schreibt in ihrem Sammelband Antisemitismus und Geschlecht, Zitat: Im Gegensatz zur Stärke, geordneten Schönheit, klaren Willenskraft und Omnipotenz wurde er, also der Jude, als hässlich, zu dick oder zu dünn, impotent und doch zugleich sexuell gierig, unmännlich und sogar weibisch gezeichnet. Stattdessen schien er mehr Gemeinsamkeiten mit der Frau aufzuweisen, die ihr zugeschriebenen Schwächlichkeiten und Krankheiten zu teilen. Also in diesem Text, aus dem ich gerade zitiert habe, das ist eine kunsthistorische Arbeit. Also hier haben sich insbesondere Karikaturen, aber auch Darstellungen, also Gemälde und so weiter angeschaut und das darin gesehen, was ich gerade zitiert habe. Historisch haben sich der moderne Antisemitismus und der Antifeminismus parallel entwickelt im 19. Jahrhundert. Und es gibt darin ideologische Überschneidungen oder Wechselseitigkeiten, die nicht nur durch eine zufällige Gleichzeitigkeit der Emanzipation und Assimilation von Jüdinnen und Frauen, denken wir bei letzterem an Frauen in Hosen mit Wahlrecht, erklärt werden können. Das ist eine Postkarte, ich meine von 1921, die man im Deutschen Reich, in der Weimarer Republik, damals halt so an so einem, ja, an so einem Kiosk, in einem touristischen Ort oder so kaufen konnte. Ich zeige die, weil da für mich genau diese Fantasie drin vorkommt, von der ich gerade sprach. Oder anders gefragt, wie kommt es, dass so ein Bild sozusagen als Postkartenmotiv irgendwie verkäuflich ist? Ne? Wie kommt man auf die Idee, so da mit einer Postkarte zu machen und zu glauben, die Leute kaufen das? Ja, man glaubt es natürlich, weil man das Gefühl hat, die Leute sehen da irgendwie auch irgendwie eine Wahrheit drin ausgedrückt. Die Leute finden, dass dieses Motiv irgendetwas ausdrückt, was sie selber auch so spüren. Wir sehen halt hier den Lanzer, der halt im Graben liegt, ne? Und hinten eine Person, die diese rassistischen Karikatur-Gesichtszüge halt eben hat, ne? Also die Nase, die Lippen, den David-Stern auf dem Kopf trägt und gleichzeitig aber dieses sehr, sehr deutliche Dekolleté trägt, also Brüste hat, also einen weiblichen Körper hat. Vielmehr entspringen sie ähnlichen Bedürfnissen auf Seiten des männlichen Subjekts, das über seine gesellschaftliche Vormachtstellung, diesen quasi privaten Bedürfnissen und psychischen Mechanismen, den Schein gesellschaftlicher Allgemeinheit verleihen konnte, bis heute die öffentliche Agenda setzen kann. Der Mann als Maßstab. Ein Beispiel für diese Gemengelage ist die Besessenheit, die die Mehrheitsgesellschaft in den 20er und 30er Jahren betreffend die Rassenschande aufwies, derer sich interessanterweise das Paar schuldig machen konnte. Sie wurde entsprechend auch immer wieder als Vergewaltigung am deutschen Volk oder der deutschen Gesamtmutter imaginiert, wobei in diesem Begriff der Vergewaltigung sein eigentlicher Inhalt, die inkonsensuelle Sexualhandlung eines Mannes an einer Frau, ausgelöscht war zugunsten der Vorstellung einer zugleich gemeinsam begangenen Vergewaltigung an etwas Ideellen. Also da gibt es ganz einschlägige Zitate von, jetzt will ich nicht lügen, von Goebbels, die genau, also die genau diese, das, was ich gerade erzählt habe, ausführen auch. Also der Jude, der deine Mutter vergewaltigt und der Deutschland vergewaltigt und so. Dabei kann jedoch die Fantasie nicht ganz aufgegeben werden, dass jede sexuelle Interaktion, die eine Frau eingeht, etwas mit der Überwindung ihres natürlich gegensätzlichen Willens bzw. der schändlichen individuellen Schwäche dieses widerstehenden Willens zu tun hat. Auch in den Köpfen der Nazis und Neonazis gehören zu einer Vergewaltigung irgendwie immer zwei, und auf Nazi-Aufmärschen für die Todesstrafe für Kinderschänder dürften überproportional viele Männlichkeiten anzutreffen sein, die sich ihrer selbst versichern müssen. Jüdinnen und Frauen unterstanden in der bürgerlichen Epoche nicht bloß beide der exzessiven Pathologisierung ihres Körpers. Sie mussten auch beide zur Herstellung des die eigene Identität absichernden anderen herhalten. Einer Identität, die von einer kartesianisch körperlosen, durch Vernunft und Naturbeherrschung charakterisierten und dennoch bzw. gerade deswegen männlichen und weißen bzw. arischen Subjektvorstellung geprägt ist, die zum Allgemeinen schlechthin taugt. Die Beschäftigung mit dem körperlichen Gebrechen von Jüdinnen und Frauen, denken wir an diese, also um die Jahrhundertwende, diese Hysterie mit der Hysterie. Wir kennen sicherlich alle diese Aufnahmen von, wo Hysterikerinnen vorgeführt wurden vor interessiertem Publikum und die dann diese Zuckanfälle haben, und das war sozusagen ein Symptom ihrer Hysterie. Was weniger bekannt ist, das hat man nicht nur mit Frauen gemacht, aber mit Frauen als Frauen sozusagen dann. Sondern mit Juden und Jüdinnen auch. Also die Ärzteschaft ging halt in dieser Zeit eben beim Thema Hysterie davon aus, dass Juden und Jüdinnen, qua dessen, dass sie Juden und Jüdinnen sind, eben auch vermehrt unter dieser Krankheit Hysterie leiden. Die Beschäftigung mit dem körperlichen Gebrechen von Jüdinnen und Frauen also diente und dient der Vorstellung, selber als Vernunftwesen nicht oder weniger den Gesetzen körperlicher Existenz unterworfen zu sein. Der europäische Mann als Kulturwesen steht der Frau und den Jüdinnen als der niederen Sphäre der Natur zugehörig gegenüber. Wo er es ist, der mit seiner Vernunftbegabung für die höchsten Errungenschaften der europäischen Zivilisation in Überwindung der Natur, in ihrer Kontrolle gesorgt hat, drohen die Naturwesen beständig damit, den Menschen zurück auf die niederen tierischen Sphären seiner Existenz zurückzureißen. Sie stellen eine fortlaufend drohende Demütigung des Kulturmenschen dar. Eine Stufe über der Femme Fatale noch dürften entsprechend die Jewe Fatale und das jüdische Flintenweib stehen, die mit der schönen Jüdin einen kunsthistorischen Vorläufer gehabt haben. Das Flintenweib ist so eine NS-Propagandafigur. Als die Nazis und die Wehrmacht gemerkt haben, dass ihnen an der Ostfront nicht nur kämpfende Männer entgegentraten, sondern eben auch kämpfende Frauen, hat das zu diversen Angstvorstellungen eben geführt. Da gab es dann einen Propagandafilm, der also dieses Flintenweib eingeführt hat. Wir sehen ähnliche Ängste heute bei IS-Kämpfern, die den YPG gegenüberstehen in bestimmten kriegerischen Auseinandersetzungen. Und es gibt existieren halt eben solche Fantasien wie, dass wenn man von einer Frau erschossen wird, man nicht als Märtyrer ins Paradies eingeht, was zu so witzigen Phänomenen führt, wie davon berichten die PG-Kämpferinnen, dass wenn sie deutlich machen, dass sie Frauen sind, es teilweise zu Fluchtbewegungen von IS-Kämpfern geführt hat. Weil, wenn man jetzt von einer Frau dann eben erschossen wird im Krieg, schon dumm an der Stelle, dann ist nicht so gut. Aus diesem Hintergrund dieses Wortes Flinten-Vibes finde ich es sehr, sehr unangenehm, wenn teilweise auch aus linken Kreisen Ursula von der Leyen auch als Flinten-Uschi immer wieder diffamiert wird. Ich glaube, in dem Wort Uschi, ich muss es, glaube ich, nicht erklären, wie man da ausgerechnet dann auf dieses Wort Uschi kommt. In ihr kombiniert sich das Verhängnis, das die intellektuelle, attraktive, feminine Frau über den Mann bringt, die Kastration und die Beschneidung seiner Potenz mit der Vorstellung, dass die Jüdin dem Volkskörper als Ganzen Schaden zufügen will. In ihnen gehen antisemitischer und antifeministischer Diskurs in eins. Und es ist leicht verständlich, dass die ihnen unterstellte Feindseligkeit in Wirklichkeit die Feindseligkeit der unschuldigen Verfolgerinnen ist, die der Antisemitinnen, die der Frauenhasserinnen. Doch was historisch zusammengehen kann, kann auch unter verkehrten Vorzeichen wieder auseinandergehen. Anders Behring-Breiviks Manifest ist nur ein Beispiel, das zeigt, wie sich klassisch antisemitische Vorstellungen auf Frauen übertragen können, die sich dann den Staat und seine Institutionen unter den Nagel gerissen haben, um in einer weiblichen Verschwörung gegen das männliche Geschlecht und die freien Nationen Europas vorzugehen. Einwanderung, Geburtenverweigerung, Umerziehung der Jungs durch Genderideologie und so weiter. Wir haben es vorhin hier irgendwo gesehen. Ja, genau. Das ist ein Beispiel für das, was ich gerade meinte. Und zwar der Satz. Demnach wirkten eine Feministin, eine Staatsanwältin und ein weiblicher Fan zusammen, um Assange zu belasten, obwohl nichts gegen ihn vorliegt. Das schreibt die Frankfurter Allgemeine 2010. Da haben wir so die Vorstellung, die Feministin, die ist halt so irgendwie so die Politische, die da so die Strippen zieht. Die Staatsanwältin, das ist die Frau, die sich halt irgendwie in den Staat eingezeckt hat, ne, die schafft es irgendwie, den Staat juristisch zu vertreten. Und der weibliche Fan, da ist das Element von Sexualität, von Körper, der Fan, der jemanden aufjubelt, drin vereint. Und was machen die? Die tun sich alle drei zusammen und schaffen es irgendwie, den Staat dahingehend zu manövrieren, dass Assange also diese juristische Verfolgung erleidet, obwohl doch nichts gegen ihn vorliegt. Also ne, wir sind ja in einer Gesellschaft, in der man normalerweise immer, was die Frage von Schuld oder Unschuld angeht, immer auf das Urteil eines Gerichtes abwartet und sich viel darauf einbildet, dass man das tut. Und hier nimmt man sich dann halt schon in der Einleitung eines Textes heraus, zu sagen, aus Deutschland, aus der Ferne, obwohl man die ganzen Unterlagen nicht kennt, obwohl man nicht weiß, was die Staatsanwaltschaft in Schweden da ermittelt hat, sagt man dann einfach, da liegt ja gar nichts gegen den vor. Ich habe da mehr Vertrauen in die betreffende Staatsanwaltschaft in Schweden als in jemand, der in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung so einen Satz produziert. Der paranoide Frauenhass Breiviks, den er in seinem Manifest ausbreitet, ist jedoch in den Medien überhaupt nicht rezipiert worden. So ist es ausgerechnet Alice Schwarzers Verdienst gewesen, im deutschsprachigen Raum auf diesen Zusammenhang hinzuweisen. Die hat sich einfach mal diese 1000 Seiten Scheiße durchgelesen und halt geschrieben, auf 500 Seiten von 1000 Seiten Scheiße schreibt er Scheiße über Frauen. Und warum wird das nicht rezipiert? Warum fällt euch das nicht auf? Es ist danach auch nicht rezipiert worden in deutschsprachigen Medien. Klaus Teweleit legte mit Das Lachen der Täter eine Fortsetzung seiner berühmten Männerfantasien aus den 70er Jahren auf. Auch in dem Werk geht es um diesen Zusammenhang. Solche paranoiden Vorstellungen erreichten im Nationalsozialismus und in der Shoah den Höhepunkt ihres vernichtenden Abwehrkampfes. Erich Fromm, Sozialpsychologe der Frankfurter Schule, betonte in seiner Studie zu Arbeitern und Angestellten am Vorabend des Dritten Reichs 1929 den engen Zusammenhang von politischen Doktrinen und ihrer affektiven Grundlage und stellte ihn empirisch dar. In seiner Schrift von der Massenpsychologie des Faschismus hat sich Wilhelm Reich an den Versuch einer begreifenden Beschreibung dieses Zusammenhangs gewagt und die verzwickte Sexualmoral derjenigen herausgestellt, auf die der Nationalsozialismus eine besondere Anziehungskraft entwickeln konnte. Mit Verweis auf Freuds Konzept des Unbewussten, auf seine Trennung von Sexualität und Fortpflanzung und auf die infantile Sexualität und die auf diese reagierende Erziehung machte Reich eine spezifische Form der Sexualunterdrückung dafür verantwortlich, dass sich die Menschen mit einer solchen Lust, und ich sage bewusst Lust, dem Kollektiv, der Volksgemeinschaft und der Führerfigur unterordnen würden. Erschienen war das Werk ja 1933. Reich verweist darauf, dass, Zitat, die moralischen Instanzen im Menschen, weit entfernt davon, überirdischer Herkunft zu sein, also göttlicher Herkunft zu sein, sich aus den Erziehungsmaßnahmen der Eltern und ihrer Vertreter in frühester Kindheit ableiten. Im Kern dieser Erziehungsmaßnahmen wirken diejenigen, die sich gegen die Sexualität des Kindes richten. Wir reden von infantiler Sexualität. Der Konflikt, der sich ursprünglich zwischen den Wünschen des Kindes und den Verboten der Eltern abspielt, setzt sich später als Konflikt zwischen Trieb und Moral innerhalb der Person fort. Die moralischen Instanzen, die selbst unbewusst sind, wirken sich beim Erwachsenen gegen die Erkenntnisse der Gesetze der Sexualität und des unbewussten Seelenlebens aus. Sie unterstützen die Sexualverdrängung. Zitat Ende, so Reich, 1933. Als zentralen Agenten dieser Sexualunterdrückung machte er die autoritäre Familie und die Kirche aus und präsentierte eine marxisch-freudianische Theorie, in der ökonomische und sexuelle Anforderungen an das Individuum miteinander nur in Verknüpfung gedacht werden können. Die Trennung von Ideologie und materieller Lage, von Über- und Unterbau, stützt so zusammen. Die eingeübte Ängstlichkeit, Autoritätsorientierung, der Gehorsam und die Kritik Unfähigkeit gegenüber den eigenen Eltern, deren Sexualtabus sich im Über-Ich des Kindes verankern und jede, Zitat, lebendig freiheitliche Regung, Zitat Ende, mit Angst besetzen und daher zu verdrängen helfen, dienen dem Ziel der, Zitat, Herstellung des an die autoritäre Ordnung angepassten, trotz Not und Erniedrigung sie duldenden Untertans, Zitat Ende, so Reich. Weil die sexuelle Unterdrückung nicht, wie bei der materiellen Entbehrung, im Bewusstsein gehalten wird, sondern dem Gesetz der Verdrängung unterliegt und diese mit moralischer Abwehr schützt, findet gerade nicht die von Vulgärmarxistinnen angenommene Revolte gegen die Autorität statt, sondern es entstehen Freiheitsangst und reaktionäre Gesinnung. Also das ist eine Kritik an der Verelendungstheorie, die im orthodoxen Marxismus damals sehr, sehr stark vertreten worden ist, teilweise ja heute noch vertreten wird. Da sagt er, es gibt materielle Bedürfnisse und es gibt halt diese libidonösen Bedürfnisse. Und wenn ihr Marxistinnen sagt, wenn die materiellen Bedürfnisse nicht befriedigt werden, heißt, wenn die Arbeiterinnen kein Brot haben, kein Dach über dem Kopf, dann flippen die aus, gehen auf die Straße, stürzen die Regierung und erfüllen ihre geschichtliche Aufgabe. Ne? Sie installieren die Diktatur des Proletariats und so weiter, ihr kennt das alle. Und da sagt Reich jetzt aber, es gibt da mal nicht nur die materielle Entbehrung, sondern es gibt auch eine sexuelle Entbehrung. Und da passiert das genaue Gegenteil, so sein Argument. Das heißt, wenn die Leute unter sexueller Entbehrung leiden, fangen sie nicht an auszuflippen und zu rebellieren, sondern sie fangen an, genau diese Autoritäten, die sie unterdrücken in der sexuellen Hinsicht, zu lieben und sich ihnen unterordnen und sich gar nicht mehr vorstellen zu können, Kritik an diesen Autoritäten zu üben. Die libidonöse Triebenergie sucht sich Bahnen im nach außen gerichteten Sadismus gegen Objekte, die die anerkannten Autoritäten unterlaufen. Das religiöse Empfinden in der kirchlichen Institution basiert demnach auf einer als sexuelle Regung nicht zugelassenen, libidonösen Triebenergie und wandelt sich im Faschismus als Mystik gegenüber Rasse, Gemeinschaft und Führerfigur, der nun eben diese Triebkräfte, weil sie Unbefriedigte sind, politisch zur Verfügung stehen. In die F-Skala der kritischen Theorie, mit der die Faschismusneigung eines Individuums bemessen werden sollte und die unter anderem auf den Arbeiten Reichs und Fromms fußte, und darum führe ich sie hier an, also im Begriff des autoritären Charakters, geht die Sexualität direkt nur zu einem kleinen Anteil ein, und zwar in den Fantasien, die sich autoritäre Charaktere über in der Welt stattfindende perverse sexuelle Vorgänge machen. Ein bekanntes Beispiel ist die Syphilisangst von Hitler. Dennoch würde ich argumentieren, dass auch die anderen Bereiche der Persönlichkeit, die in der F-Skala bemessen werden, genuin sexuelle Anteile haben, also Konventionalismus, autoritäre Unterwürfigkeit, autoritäre Aggression, Machtdenken und Kraftmeierei, also das Denken in Kategorien der Stärke und Schwäche, Macht und Unterordnung und so weiter. Ich komme nun auf die Fragen nach männlicher Identität und Sexualität zu sprechen und beziehe mich hier hauptsächlich auf den Sozialpsychologen und Sexualwissenschaftler Rolf Pohl. Beginne aber mit einem Zitat von Freud aus den 3 Abhandlungen zur Sexualtheorie, Kapitel über die Abweichung in Bezug auf das Sexualziel, erster Abschnitt zu den anatomischen Überschreitungen. Zitat: Die Bedeutung des Moments der Sexualüberschätzung lässt sich am ehesten beim Manne studieren, dessen Liebesleben allein der Erforschung zugänglich geworden ist, während das des Weibes zum Teil infolge der Kulturverkümmerung, zum anderen Teil durch die konventionelle Verschwiegenheit und Unaufrichtigkeit der Frauen in ein noch undurchdringliches Dunkel gehüllt ist. Das Weib lässt in typischen Fällen eine Sexualüberschätzung des Mannes vermissen. Zitat Ende. Mit der Sexualüberschätzung ist die bemerkenswerte Tatsache gemeint, dass beim Menschen bzw. beim Mann im Allgemeinen sexuell konnotierte Handlungen und Anziehungen beobachtet werden können, die nicht primär der Erfüllung der Fortpflanzungsfunktion dienlich sind, also sich nicht auf die Vagina beziehen, sondern auf den weiblichen Körper als Ganzen. Und das ist halt eine ganz bemerkenswerte Speziesdifferenz natürlich auch, ne? Also Freud sagt, da schauen wir uns den Menschen an und dann ist es bei den Menschen so, beziehungsweise beim Mann. Aber bei allen anderen Tieren auf diesem Planeten ist es nicht so. Gilt nicht ganz, ist ein bisschen widerlegt worden. Ne? Bei Menschenaffen gibt es da schon solche Anzeichen für. Aber erstmal stellt Freud das jetzt erstmal da so fest, vor 100 Jahren. Ich werde am Ende einige Hypothesen zu dieser bemerkenswerten Geschlechterdifferenz formulieren, mache jetzt aber mit Rolf Pohls Überlegungen zur männlichen Identität weiter. Wir behalten dieses Sexualüberschätzungsding des weiblichen Körpers im Hinterkopf. Pohl beschreibt das männliche Geschlecht im Patriarchat folgendermaßen. Zitat: In männlich-hegemonialen Kulturen sind die biografischen Versuche einer Realisierung der dominierenden, historisch aber wandelbaren Männlichkeitskonstrukte grundsätzlich an einer doppelten Hierarchie ausgerichtet. An einer abgestuften Binnenhierarchie innerhalb der Gruppe aller Männer zwischen dem hegemonialen Ideal und den eher marginalisierten Männlichkeitsformen sowie gleichzeitig an der demonstrativen Herausstellung von Dominanz und Überlegenheit aller Männer gegenüber allen Frauen. Zitat Ende. Diese doppelte Hierarchie ist wichtig, um das Folgende zu verstehen. Pohl orientiert sich hier am Begriff der hegemonialen und der marginalisierten Männlichkeit nach Raven Cornell. Ich bin auf die marginalisierte Männlichkeit am Beispiel der Täter aus der Kölner Silvesternacht bereits eingegangen. Die hegemoniale Männlichkeit ist diejenige, die es vermag, eine allgemeine gesellschaftliche Akzeptanz oder Anerkennung zu erreichen und die sich nicht in die Rüstung eines ultramaskulinen Habitus kleiden muss, weil sie sich erfolgreich an die Erfordernisse des Arbeitsmarktes angepasst hat, über ein gewisses Einkommen verfügt, Frau und Familie unterhalten kann und so weiter. Die marginalisierte Männlichkeit wiederum agiert ihr Strafbedürfnis, das auch aus der gefürchteten, aber nicht eingestandenen Unterlegenheit innerhalb der Männlichkeitshierarchie stammt, an denjenigen Frauen aus, die ihren Körper durch den öffentlichen Raum tragen und die Männer damit sexuell tangieren, ohne jedoch für sie wirklich zur Verfügung zu stehen. Also das ist eine Erklärung für dieses Catcalling-Phänomen. Die marginalisierte Männlichkeit lebt in einer Welt, die ihr beständig den Thron über Frau, Eigenheim, Familie, Auto und so weiter verspricht und dieses Versprechen aber täglich bricht. weil sie weiß bzw. ungestüm spürt, dass dem Objekt Frau die Schlüsselfunktion für die Abrundung der eigenen bedrohten Identität zukommt, richtet sich ihre Wut gegen sie und nicht gegen diejenige Männlichkeit, die sie bestaunt und zu der sie ja aufsteigen möchte. Die marginalisierte Männlichkeit straft Frauen mit der Lust, die sie in ihr auszulösen imstande sind. Pohl beschreibt einen zentralen Konflikt männlicher Identität als Männlichkeitsdilemma oder auch als Autonomie-Abhängigkeitsdilemma. Entsprechend kulturell tradierter Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit müssen sich das männliche Kind und der Heranwachsende mit einer Männlichkeit identifizieren, die primär über ihre dominante Rolle im gesellschaftlichen Verkehr definiert ist. Sie verfügt über Geld, sie bekämpft im Märchen den Drachen vermittels der eigenen Körperkraft und sie genießt höchste Autonomie gegenüber den sie umgebenden Menschen, also alles, was der heranwachsende Junge nicht hat, der zudem noch unter der Fuchtel und seiner emotionalen Bindung zur Mutter steht. Die Ödipus-Konstellation nach Freud soll den Jungen aus der familiären, weiblich konnotierten Sphäre hinaus ins Erwachsenenalter und in die Welt schleudern. In ihr fallen die Abnabelung von der Mutter und die Fähigkeit zur exogamen Objektwahl zusammen. Das männliche Kind entwickelt in der Adoleszenz eine eigene Identität und strebt nach Autonomie und der dominanten Rolle, um sich selbst zu vollenden. Gleichzeitig ist jedoch die Adoleszenz der Zeitpunkt der erwachenden genitalen Sexualität. Vorhin haben wir immer nur von infantiler Sexualität gesprochen. Der Penis als Phallus soll die Macht symbolisieren, die dem Menschen Individuum qua Geschlechtszugehörigkeit zukommt, markiert er doch die Geschlechterdifferenz schlechthin. Gleichzeitig ist der Penis aber auch der Ort größter Verletzbarkeit und er stellt das neue Zentrum der Sexualität dar, da sich das Lustempfinden, das sich in der infantilen Sexualität in den polymorphesten Handlungen und Erlebnissen einstellen konnte, Freud beschreibt da zum Beispiel das Schaukeln, also Kinder, die auf dem Spielplatz schaukeln, nun im Genital konzentriert, Quelle der größten Lust. Wie bei Wilhelm Reich gesehen, und wir scheinen diese kulturelle Phase noch immer nicht zur Gänze überwunden zu haben, ist der Penis aber dann noch der Ort, an dem der Körper gegen das elterliche Verbot verstößt und damit der Ort, an dem Gefühle von Schuld, Angst und Ausgeliefertheit gegenüber dem eigenen Körper ausgehen. Und wäre all das noch nicht genug, tritt nun mit dem weiblichen Gegenüber das Objekt auf, das genitale Erregung zu verursachen imstande zu sein scheint. Und ausgerechnet an jenem Ort, der für die Autonomie des Selbst über das weibliche Andere stehen sollte, für die großartigsten Gefühle der Abhängigkeit sorgt. Dass sowohl die Erektion des Adoleszenten als auch das sie auslösende Objekt sich der Kontrolle entziehen, führt zu einer geschlechts- und alterstypischen Demütigung der narzisstischen Selbstbesetzung. Pohl, Zitat: Gerade die vermeintlich durch Frauen ausgelöste sexuelle Erregung zeigt, dass die im männlichen Autonomiewahn enthaltene Idee einer vollkommenen Beherrschung und Kontrolle eine Illusion ist. Das Ich ist nicht Herr im eigenen Haus, da bezieht er sich auf Freud, schon gar nicht über die eigene Sexualität und den eigenen Körper. Und genau dieser Zusammenhang weist auf ein grundlegendes Paradox in der Konstruktion der brüchigen männlichen Geschlechtsidentität hin, das nicht aufzulösen ist und deshalb immer wieder einzeln und massenhaft in Form einer Zerstörung des Objekts ausbrechen kann. Im Selbstverständnis des vermeintlich starken, autonomen und überlegenen Geschlechts ist das, was Quelle von Begierde und Lust ist, gleichzeitig, gerade weil es das ist, die größte Quelle von Unlust und Angst. Zitat Ende. Die überlegene männliche Identitätsstellung sollte hergestellt bzw. eingenommen werden durch die Erfüllung von geistiger wie körperlicher Überlegenheit, Dominanz, Unabhängigkeit und Weltgewandtheit und war damit davon abhängig, dass das andere, das zur Herstellung der eigenen Identität herhalten sollte, auf den Platz der geistigen wie körperlichen Unterlegenheit, Unterordnung, Abhängigkeit und Häuslichkeit bzw. Familiarität usw. verwiesen werden musste. Genau dieses andere aber vermag es nun vermeintlich über die Sexualität, von der das männliche Kind keine Ahnung hatte, die größte Kontrolle über den männlichen Jugendlichen auszuüben, ihn im Zentrum seiner Dominanzfantasien in den Händen zu halten und ihn obendrein über die geweckte Begierde wiederum genau hier zu kontrollieren, weil das weibliche Andere als Subjekt über den Zugang und die Zurückweisung vom weiblichen Körper quasi diktatorische Macht auszuüben imstande ist. Die eigentlich schwachen Mädchen scheinen auf dem Monopol ihrer Körper zu sitzen. Ihre bloße Anwesenheit im Raum wird zur hinterlistigen Verschwörung, die aus dem Jungen denjenigen macht, der schwach ist bzw. sich so erlebt. Die binäre Identitätentrennung erweist sich so als zutiefst brüchig und die Geschlechterhierarchie als verzahnt und dialektisch. Und die gefürchteten und negativ konnotierten Persönlichkeitsanteile der Schwäche, Abhängigkeit und so weiter, also das Weibliche im männlichen Subjekt, müssen entweder anerkannt oder abgewehrt werden. Weil der männliche Jugendliche aber in der männlichen Binnenhierarchie unter einem so erheblichen Druck steht, erscheint die Anerkennung der angstauslösenden Persönlichkeitsanteile nicht als realistische Option, zumal es dazu keine kulturellen Angebote gibt. Dornröschen ist sogar in der Ohnmacht. Eine vollständige Person erfüllt ihre sexuelle Aufgabe. Ein kulturelles Angebot für Mädchen, sich mit Gefühlen von Schwäche zum Beispiel identifizieren zu können. Diese Anteile der Persönlichkeit müssen verdrängt, abgewehrt, fortprojiziert oder sonst wie negiert werden, um das labile Ich nicht zu gefährden. Die bei jungen Männern typische homophobe Aggression gegen Schwule darf als ein Ausdruck hiervon gewertet werden. Demonstrativ werden Schwule abgewertet, körperlich angegriffen oder teilweise sogar ermordet, um sich nicht dem Verdacht auszusetzen, selber homosexuell zu sein. Schlimmer noch, wenn eigene homoerotische Anteile im Ich nach Geltung verlangen und dort keine Akzeptanz finden. So lässt sich etwa männliche Homophobie unter anderem als Abwehrkampf gegen das Weibliche und seine angstauslösende vermeintliche Machtposition in Fragen des Sexuellen verstehen. Dass Sanel M. Tutsche Al-Barak als Transe beschimpft hat, lässt sich hier ähnlich verstehen. Die Angst vor transgeschlechtlichen Frauen steigert sich immer wieder in projizierte Vergewaltigungsängste gegenüber diesen vermeintlich oder tatsächlich mit einem Penis ausgestatteten Frauen, die die in der eigenen Persönlichkeit erahnte Faszination von der Vorstellung, die narzisstische Demütigung durch das Subjekt Frau, durch ihre radikale sexuelle Objektivierung zu überwinden, offenlegt. Anders ausgedrückt, die Ängste, die insbesondere junge Männer vor homosexuellen Männern und Frauen mit einem Penis haben, sind in Wahrheit ihre eigene latente Vergewaltigungsneigung gegenüber Frauen. Nochmal anders ausgedrückt, sie fürchten, dass sie so behandelt werden könnten, wie sie selber Frauen behandeln. Pol dazu, Zitat: Die Hauptwurzel homosexualitätsbezogener Ängste liegt grundsätzlich in der zutiefst ambivalenten, von einer Mischung aus Lust, Neid, Angst und manchmal bis zum Hass reichender Feindseligkeit geprägten Einstellung zu Frauen und zur Weiblichkeit, die als Teil des männlichen Verhaltensrepertoires den fragwürdigen Lösungsversuchen des pubertär zugespitzten Autonomie-Abhängigkeitskonflikts entspringt und in unterschiedlichen Ausprägungen und Mischungsverhältnissen zu den Grundbausteinen der Konstitution der männlichen Sexualität und Geschlechtsidentität gehört. Zitat Ende. Und mit Grundbaustein meint er wirklich Grundbaustein. Er sagt damit, anders ausgedrückt, ohne das gibt es ein männliches Geschlecht nicht. Im Abwehrkampf, der sich gegen das Objekt des eigenen Begehrens richtet, muss nicht nur immer wieder das Recht auf Zugehörigkeit zum überlegenen Geschlecht erstritten werden. Alle Versuche von Männern, Frauen in unterlegene Rollen zu drängen und Kontrolle über sie zu erlangen, ihnen ihre Rechte abzusprechen, hängen dann damit zusammen, dass die Erringung der männlichen Subjektposition, das Verfügen über die naturbeherrschende Vernunft, das Heraustreten aus der Natursphäre in die Sphäre von Kulturproduktion und freien Willen nur darüber funktionieren kann, dass Frauen all dies genommen wird. So schließen sich die sexualitätsbezogenen Ängste am Ende zu der fundamentalen Angst zusammen, dass das weibliche Objekt ein Subjekt ist. Seine Subjektwerdung muss politisch, kulturell und zur Not mit Gewalt verhindert werden. Wir haben eingangs gesehen, dass das eigene und das fremde nicht nur zwischen Männern und Frauen verhandelt wird, sondern auch entlang der Kategorie der Rasse in Anführungszeichen oder der nationalen Identität. Über verschiedene Vermittlungen konnte zumindest angedeutet werden, dass eine Trennung der sozialen Kategorien, hier Geschlecht und Rasse in Anführungszeichen, in der Sache selber gar nicht funktioniert, wenn man sie als soziale Kategorien ernst nimmt. Und dass sich verschiedene Mechanismen immer wieder neue, andere Mechanismen umsetzen, die gleichzeitig beide bzw. alle Grenzen kontrollieren. Dass das Unbehagen, das das rassisch Fremde auslöst, engste Verwandtschaft hat mit dem Unbehagen vor dem weiblichen Körper und seiner Macht, ist in meinem Vortrag sicher nicht abschließend gezeigt worden, sollte aber eine dahingehende Hypothese rechtfertigen. Ich versuche nun auf die Unfähigkeit der Thematisierung von sexueller und sexualisierter Gewalt und auf den Begriff der Rape Culture zurückzukommen. Zitat Rolf Pohl: Sowohl Vorurteilsbereitschaften und der ganz gewöhnliche Alltagsrassismus als auch die normalen, aus spezifischen Ängsten vor Schwäche und Kontrollverlust gespeisten Einstellungen zu Frauen enthalten strukturell ähnliche, paranoid getönte Anteile, die auf einen projektionsbereiten Umgang mit dem eigenen und dem Fremden zurückzuführen sind. Meine These wäre also, dass das von unserer Psychologie an den Rand hinfort definierte pathologische vielmehr fundamentaler Bestandteil dessen ist, was wir als individuelle wie gesellschaftliche Normalität verstehen. Und das ist aber keine steile These, es hat halt eben, das ist eine freudsche These, eine banale freudsche These. Also, dass er halt sagt, diese Trennung in krank und normal, die funktioniert nicht, weil wir Normalen, ne, sozusagen in dieser Sprache her, wir Normalen setzen uns aus verschiedensten Strängen unserer Psyche, also unsere Psyche setzt sich aus verschiedensten Strängen zusammen, wobei diese eigenen Stränge sozusagen für sich genommen pathologisch sind. Und nur in ihrem Zusammensetzen, in ihrem Ausgleichen, in ihrem gegenseitigen Widerstreben entsteht eine Persönlichkeit. Das heißt aber, dass sozusagen das pathologische Kranke gar nichts ist, was außen ist, sondern es ist in uns allen drin, das ist Normalität. Also, dass das pathologische vielmehr fundamentaler Bestandteil dessen ist, was wir als individuelle wie gesellschaftliche Normalität verstehen. Und dass normale, individuelle wie kollektive Identitätskonstruktionen entlang der Kategorien Rasse in Anführungszeichen und Geschlecht immer schon so stark mit pathologischen, das heißt ja im Grunde nur destruktiven, psychischen Abwehrmechanismen durchtränkt sind, dass von der vielbeschworenen Vernunft nicht mehr viel übrig bleibt, sollen diese Grenzziehungen thematisiert werden. Umso heftiger irrational wird es dann, und das entspricht der Alltagserfahrung antisexistischer Bemühungen und Interventionen und der eingangs genannten Beobachtung über den behavioristischen Anteil des Rape-Culture-Begriffs, dass einer artikulierten Vergewaltigungserfahrung nicht geglaubt wird. Wenn die epidemischen Ausmaße, die alltägliche Realität von sexueller und sexualisierter Gewalt zum Gegenstand der Anstrengung der Vernunft werden sollen. Die in diesen Situationen aufgeführte Abwehr ist damit ausgestattet mit dem Ernst der Abwehr, die aufkommen muss, wenn es um so etwas wie die eigene Identität in einem ganz existenziellen Sinne geht. Die epidemischen Ausmaße der sexuellen Gewalt können nicht thematisiert werden, weil sie das Ich bedrohen. Die Thematisierung der gewalttätigen Realität rührt an ein individuelles wie gesellschaftliches Unbewusstes, an der die tägliche Reproduktion des Ganzen unserer gesellschaftlichen Verhältnisse hängt und damit am Kern des Patriarchats der historisch entstandenen männlichen Vorherrschaft. Ich komme gleich zum Ende. Die im Intersektionalitätsbegriff vorgetragene Kritik am White Feminism, auf die ich aus Zeitgründen leider nicht mehr genauer eingehe, bestätigt sich also in der beständigen Verwobenheit und Umsetzbarkeit der psychischen Mechanismen, die sich an den Identitätsgrenzen verausgaben. Also das ist sozusagen, dieser Intersektionalitätsbegriff, also diese Gleichzeitigkeit von verschiedenen Identitätsgrenzen, die dann sozusagen im Diskurs immer gleichzeitig thematisiert werden und einander wechselseitig bedingen. Das ist ja diese poststrukturalistische Theorie. Das Geschlechterverhältnis ist nicht zu denken ohne das Dominanzverhältnis entlang der Kategorie Rasse in Anführungszeichen und andersherum. Und alle kulturellen Ausformungen dieser Identitätsideologien hängen demnach im Patriarchat, das wäre meine vorsichtig artikulierte vorläufige These aus dem Vorgetragenen, am grundsätzlichen Konflikt der männlichen Sexualität mit seinem Objekt. am Konflikt zwischen Triebspannung und dem Subjektcharakter des weiblichen Gegenübers, am Konflikt zwischen dem imaginierten männlichen Kultursubjekt und dem weiblichen Naturobjekt und damit am Konflikt zwischen Mensch und Natur selber. Im Patriarchat kommt dem Gegenstand der Sexualüberschätzung nach Freud, dem weiblichen Körper also, demnach eine Schlüsselfunktion zu, da er komplexe gesellschaftliche Verhältnisse zu vermitteln imstande ist, indem er von dieser patriarchalen Dominanzkultur etablierte Vorstellungsinhalte zu naturalisieren scheint. Anders ausgedrückt, der Blick auf den Frauenkörper naturalisiert die Verhältnisse. Der Frauenkörper in seiner Form tritt den alltäglichen Beweis dafür an, dass die Geschlechterverhältnisse, wie sie sind, natürlich sind und gerecht sind. Die Gefühle und unterbewussten Motivationen, die der Blick auf den weiblichen Körper auslöst, all die Mechanismen, aber auch die sexuelle Erregung, scheinen sich der mystischen Kraft des weiblichen Körpers selber zu verdanken und nicht der kontingenten Verhältnisse. Es sind aber am Ende immer noch die Subjekte, in denen diese Naturalisierung vonstatten geht und natürlich nicht in dem Frauenkörper, in ihrem Unbewussten, hinter ihrem Rücken. Was in der bürgerlichen Ökonomie eine objektive Gedankenform ist, Fetischkapitel bei Marx im ersten Kapital, und daher kommt unser Begriff von Ideologie, dass sich ökonomische Bewegungen etwa nach Naturgesetzen der Güter gestalten, ist dann im Patriarchat die objektive Gedankenform oder Ideologie und ihre entsprechenden Affekte, dass das weibliche Subjekt kein Subjekt ist, ausschließlich als Objekt behandelt werden kann und quasi, und das mit naturgesetzlicher Kraft. Mit den angerissenen Mechanismen lässt sich meiner Meinung nach von einer spezifischen Form der patriarchalen Entfremdung des Menschen von sich selbst ausgehen, die ihren Brennpunkt, ihren Umschlagplatz im weiblichen Körper hat und in der Unzustand der Verhältnisse im Unbewussten der Individuen wurzelt, wo sie nicht verfügbar, nicht transparent und darum entfremdet sind, sich also einer Veränderung entziehen. Das heißt, ich kann nicht irgendwie sagen, ich habe jetzt irgendwie so 20 Bücher an Theorie mir reingeballert und ich schreibe jetzt hier auf ein Blatt Papier aus, dass ich jetzt irgendwie aus diesen Sachen halt raus aussteige oder so. Ne? Diese Verhältnisse sind viel zu widerstrebend und viel zu fest und viel zu stark in unserem Unbewussten und viel zu stark in unseren gesellschaftlichen Strukturen, dass man nicht individuell einfach aussteigen kann. Auf die Banalität der eingangs genannten Frage verweisend, anders formuliert. Rape Culture wäre dann, wollte man diesen Begriff an die Spitze einer solchen Theoretisierung stellen, die strukturell vermittelte Unfähigkeit, das Offensichtlichste zu sehen. Danke für eure Aufmerksamkeit.